lo fior che mi donasti ancora là. Uscirà, desto corpo uscirà, desto corpo in fede mia. Lo fior che mi donasti ancora là.
Neapel, 14. Juni 1837. Vico del Perro im Stadtteil Stella. Kurz vor Mitternacht tragen mehrere Männer beim Schein einer Fackel einen Sarg aus dem Haus Nummer 2 und laden ihn auf einen Pferdewagen. Als der Kutscher mit einem Peitschenknall das Signal gibt, setzen sich die beiden Pferde in Bewegung. Dem Wagen mit dem Sarg folgt in einigem Abstand eine zweispännige, geschlossene Kutsche. Spät in der Nacht erreichen beide Pferdegespanne am Stadtrand von Neapel die kleine Kirche San Vitale. Zwei Männer steigen aus der Kutsche aus und tragen gemeinsam den Sarg in das Kirchengebäude, wo sie ein Priester empfängt, der einen kurzen Segen spricht. Dann wird der Sarg durch eine Luke im Fußboden in die Krypta hinabgelassen.
La Torturella, la Torturella, piange si lamenta, piange si lamenta, piange si lamenta della persa compagna, della persa compagna, care mesta sulla la se ne va.
Diese heimliche Beisetzung in der Nacht vom 14. auf den 15. Juni 1837 gibt bis heute Rätsel auf. Historiker, Mediziner und Juristen versuchen seit dem 19. Jahrhundert, den Geheimnissen dieser Nacht auf die Spur zu kommen. 100 Jahre später, 1937, mischt sich sogar der Duce Benito Mussolini in die Angelegenheit ein und versucht, endgültige Fakten zu schaffen. Doch die Ereignisse aus jener Nacht im Juni 1837 in Neapel sind bis heute nicht restlos aufgeklärt worden.
Sta vecchia canaruta è tanto stata astuta. Sta vecchia canaruta è tanto stata astuta. Fatta con sue parole, che la zitella ahimè, che la zitella ahimè, che la zitella ahimè più non mi vuole. Lo fior che mi donasti ancora là.
Offiziell wurde bekannt, dass der Tote, der damals heimlich aus dem Haus Vico del Perro Nummer 2 in die kleine Kirche San Vitale gebracht wurde, der Poet und Philosoph Giacomo Leopardi war. Er gehört zu den bedeutendsten Persönlichkeiten der italienischen Literaturgeschichte und lebte an der Schwelle zwischen Aufklärung und Romantik. Für Arthur Schopenhauer hat keiner den Gegenstand unseres Daseins so gründlich und erschöpfend behandelt wie Giacomo Leopardi, wobei dieser durchweg unterhaltend und anregend sei. Friedrich Nietzsche zählt Leopardi zu den großen europäischen Schriftstellern und fügt hinzu: Ich ertrage ohnehin nur noch Poeten, die auch Denker sind wie Leopardi. Wilhelm Dilthey lobt vor allem die schrankenlose Ehrlichkeit des italienischen Dichterphilosophen. Für ihn hat sich Leopardi, ähnlich wie Hölderlin, durch seine künstlerische Tätigkeit eine höhere Intensität der Sinnlichkeit angeeignet. Und Walter Benjamin nennt Giacomo Leopardi einen ironischen Engel. Er findet es faszinierend, dass dieser Künstler auch als Erwachsener den Gefühlen seiner Jugend treu geblieben ist. In den nächsten 3 Stunden kommt es zu persönlichen Begegnungen mit Zeitzeugen und Giacomo Leopardi selbst, vorgestellt aus Briefen, Tagebüchern und Erinnerungen und Leopardis Gedichten und philosophischen Schriften. Die erste Stunde widmet sich der Kindheit und Jugend Leopardis, der 1798 in der kleinen italienischen Provinzstadt Recanati geboren wurde. Vor der häuslichen Strenge und den ersten Anzeichen einer heimtückischen Krankheit flüchtet er in ein rastloses Studium, das bereits den Heranwachsenden zu einem anerkannten klassischen Philologen werden lässt, der schließlich für sich auch die Poesie und die Philosophie entdeckt. In der 2. Stunde verlässt Giacomo Leopardi erstmals sein Elternhaus und lernt das kulturelle Leben in den großen italienischen Städten kennen. Die längste Zeit verbringt er in Florenz, wo sich der eigenwillige Dichter und Denker in den literarischen Salons nicht nur Freunde, sondern auch Feinde macht und mit der staatlichen Zensur in Konflikt gerät. Die 3. Stunde nimmt die letzten Jahre Giacomo Leopardis in den Blick, die er im lebensfrohen und turbulenten Neapel verbringt. Zum ersten Mal lernt er hier auch das pralle und deftige Leben der einfachen Menschen in den volkstümlichen Stadtvierteln kennen. Doch der Tanz am Fuße des Vulkans führt zu seinem frühen Tod, der sich zu einem rätselhaften Kriminalfall entwickelt.
Neapel im Juli 1837. Dr. Heinrich Wilhelm Schulz an seine Exzellenz den preußischen Gesandten beim Heiligen Stuhl Christian Karl Josias von Bunsen. Lieber Karl, ich habe heute die schmerzliche Aufgabe, Ihnen den Tod unseres plötzlich verstorbenen Freundes Giacomo Leopardi mitzuteilen. Ich selbst habe ihn noch am Tag vor seinem Ableben besucht, und es deutete nichts darauf hin, dass er schon am nächsten Tag nicht mehr unter uns weilen würde. Im Gegenteil, er hat sogar noch an einem seiner Gedichte gearbeitet und schien mir recht vergnügt zu sein. Ich bin überzeugt, dass die Werke dieses geistreichen und hochgebildeten Mannes auch weit über unsere Zeit hinaus noch Beachtung finden werden. Er wurde verehrt, weil er, wie kaum ein anderer, die Poesie und die Philosophie, die Ästhetik und die existenziellen Fragen der Menschen miteinander verbinden konnte. Er wurde abgelehnt und angefeindet, weil er sich als Querdenker dem Zeitgeist entgegenstellte. Er war ein aufgeklärter Freigeist und gleichzeitig ein verträumter Romantiker. Er lebte mit Kopf und Herz. Gerade diese Spannung machte ihn zu einer außergewöhnlichen Persönlichkeit. Da ich seit Jahren wegen meiner Studien über die süditalienische Kunst im Mittelalter in Neapel lebe, hatte ich die Freude und die Ehre, ihn zu meinen Freunden zählen zu dürfen. Wir alle werden Giacomo Leopardi sehr vermissen. Mit Hochachtung, Ihr Heinrich Wilhelm Schulz.
Lo fior che mi donasti ancora la uscirà, questo corpo uscirà, questo corpo in fede mia. Lo fior che mi donasti ancora là.
Die Leopardis gehören zu den ältesten Adelsfamilien in den mittelitalienischen Marken, der Region zwischen der Adria und dem Apenningebirge. Der Stammsitz der Familie ist seit dem 13. Jahrhundert der Palazzo Leopardi in Recanati, einer Provinzstadt, die zum päpstlichen Kirchenstaat gehört. Die Verbindung zwischen den Grafen Leopardi und dem Papsttum war immer eng. So gibt es nicht wenige Angehörige der Familie, die hochgestellte Prälaten und angesehene Ordensfrauen waren. Einer der häufigsten männlichen Vornamen in der Familie ist Monaldo, den auch Giacomo Leopardis Vater trägt. Monaldo Leopardi heiratete 1797 seine Cousine, die Marchesa Adelaide Antici. 9 Monate später, am 29. Juni 1798, wurde ihr erstes von insgesamt 10 Kindern geboren. Es wurde auf den Namen Giacomo Taldegardo Francesco Salesio Saverio Pietro getauft. Ein Jahr nach Giacomo kam sein Bruder Carlo zur Welt und im Jahr darauf seine Schwester Paulina. Die 3 ältesten Geschwister wurden gemeinsam erzogen und von geistlichen Hauslehrern unterrichtet. Giacomos Lieblingsplatz im Haus war die Bibliothek. Hier saß er vor einem großen Fenster an seinem Schreibtisch und machte, während er las, seine unzähligen Notizen oder er schrieb einen seiner vielen Briefe.
Recanati am 21. März 1817. Hochverehrter und lieber Signor Giordani, unsere Korrespondenz macht mir Mut. Ich erkenne, dass Sie ein Mann sind, der bereit ist, mich so zu nehmen, wie ich bin, ohne mich belehren zu wollen. Wie oft habe ich den Himmel angefleht, mir zu helfen, einen gebildeten Freund zu finden, der mich versteht und dem ich voll und ganz vertrauen kann. Jetzt scheint es mir, als sei dieser Wunsch in Erfüllung gegangen.
Diesen Brief schrieb der 18-jährige Giacomo Leopardi an den 42-jährigen Pietro Giordani, einen Schriftsteller, der damals in Italien auf dem Höhepunkt seines Ruhmes stand. Da der junge Giacomo sich schon in seiner frühesten Jugend durch die Veröffentlichung philologischer Kommentare sowie Übersetzungen griechischer und lateinischer Schriftsteller in der Fachwelt einen bedeutenden Namen gemacht hatte, pflegte er bereits einen regen Briefwechsel mit bekannten Gelehrten in ganz Italien. Zwischen Giacomo und Pietro Giordani aus Piacenza war inzwischen sogar ein freundschaftliches Verhältnis entstanden.
Liebster Giordani, die Lektüre der Zeitungen widert mich an. Was ist das für ein geistloses Geschwätz in all diesen Journalen? Es übertrifft an Banalität oft noch die üblen Produkte unserer modernen Literatur. Ich wende mich deshalb ausschließlich den Klassikern zu. Wenn ich Vergil lese, verliebe ich mich in ihn. Wenn ich Homer übersetze, werde ich selbst zu Homer. Die antiken Klassiker lesen und übersetzen bedeutet für mich, dass ich mich mit ihnen identifiziere und mit ihnen lebe. Außerdem gestehe ich Ihnen offen, dass ich im Grunde meines Herzens den nicht gerade bescheidenen und anmaßenden Wunsch hege, selbst einmal als Schriftsteller Ruhm zu erwerben. Ich studiere deshalb hart, um mich darauf vorzubereiten. Aber das Studium ist auch die einzige Freude, die ich in der Provinz habe, ansonsten herrscht hier nur Langeweile. Doch es ist zu befürchten, dass diese einzige Freude mich irgendwann auch umbringen wird.
Mein lieber junger Graf, seien Sie barmherzig mit sich selbst und all denen, die Sie jetzt schon bewundern und noch viel von Ihnen erwarten. Glauben Sie mir, wenn Sie in Ihrem jugendlichen Alter mehr als 6 Stunden am Tag studieren, ruinieren Sie sich Ihre Gesundheit. Ich flehe Sie an, stärken Sie Ihren Körper, das wird auch Ihren Geist frisch halten. Fechten Sie, reiten Sie, schwimmen Sie, machen Sie Ballspiele, tanzen Sie.
Verehrter Signor Giordani, ich gestehe es Ihnen jetzt frei heraus. Ich habe mich bereits zugrunde gerichtet. Denn die letzten 7 Jahre verbrachte ich fast ausschließlich am Schreibtisch. Ich habe mich mit Besessenheit ins Studium gestürzt, obwohl ich mich noch im Wachstum befand. Ich habe meinen Körper malträtiert. Das Resultat ist ein elendes Aussehen, mit dem ich jetzt leben muss.
Im Alter von etwa 16 Jahren hatte sich bei Giacomo eine zunehmende Verkrümmung des Rückgrates bemerkbar gemacht. Die Ärzte waren überzeugt, dass dies auf das stundenlange gebeugte Sitzen am Schreibtisch zurückzuführen sei. Die Mediziner erkannten damals nicht, dass er an einer Knochentuberkulose mit ihren vielen Begleiterscheinungen litt. Auch Giacomo war davon überzeugt, dass er sich selbst durch das viele Lesen und Schreiben die Gesundheit ruiniert habe. Sein Bruder Carlo bestätigt, dass Giacomo wie besessen von der Vorstellung war, sich in möglichst vielen Bereichen Wissen anzueignen.
Wenn ich in unserer Jugend nachts manchmal wach wurde, sah ich regelmäßig, dass Giacomo immer noch vor den aufgeschlagenen Büchern saß, bis auch der letzte Tropfen Öl in der Lampe verbraucht war.
Der Lesestoff, der Giacomo Leopardi zur Verfügung stand, war unerschöpflich. Das alte Adelsgeschlecht der Leopardi hatte in seinem Palazzo in Recanati über Jahrhunderte hinweg eine stattliche Bibliothek aufgebaut, die von Giacomos Vater Monaldo Leopardi auf über 14.000 Bände erweitert worden war. In dieser Bibliothek wurden Giacomo, Carlo und Paulina von ihren geistlichen Hauslehrern in den üblichen Fächern wie etwa Geometrie, Rhetorik, Religion und in lateinischer, italienischer und französischer Grammatik unterrichtet.
Es zeigte sich schon früh, dass Giacomo von uns dreien der begabteste, aber auch der ehrgeizigste war. Der Unterricht von Don Giuseppe und Don Sebastiano genügte ihm nicht. Er fand in der Bibliothek Bücher, mit denen er sich selbst, ohne Lehrer, Griechisch, Hebräisch, Spanisch und Englisch beibrachte.
Monaldo Leopardi legte großen Wert auf eine klassische Bildung seiner Kinder, wie sie seit dem 18. Jahrhundert üblich war. Aber alle neuartigen Ideen, die nach der Französischen Revolution auch in Italien teilweise Mode geworden waren, lehnte er kategorisch ab. Er war ein konsequenter Vertreter des Ancien Regime und verteidigte die traditionellen Privilegien des Adelsstandes. Er trug seine Gesinnung auch durch sein Auftreten demonstrativ zur Schau.
Obwohl es inzwischen auch für männliche Adelige im päpstlichen Kirchenstaat nicht mehr üblich war, einen Degen zu tragen, verließ unser Vater niemals das Haus, ohne sich vorher dieses Symbol seines Standes umzubinden.
Monaldo Leopardi war trotz der hohen Anforderungen, die er an die Ausbildung seiner Kinder stellte, aber auch ein Vater, der sich liebevoll um sie kümmerte. Gräfin Adelaide, die Mutter, war hingegen gefühlskalt und vermied jede Form der körperlichen Berührung mit ihren Kindern. Sie vertrat einen sehr rigorosen katholischen Glauben. Für sie zählte in diesem Leben nur, dass man seine von Gott auferlegte Pflicht erfüllte, ansonsten war ihr gesamtes Denken auf das Jenseits ausgerichtet. Giacomo Leopardi hat dies in seinem Gedankentagebuch einmal so beschrieben.
Mutter klagte auch nicht, wenn wieder einmal eines von ihren Kindern, sie hat insgesamt 10 zur Welt gebracht, kurz nach der Geburt gestorben war, sondern sie beneidete diese kleinen Wesen sogar noch, weil sie ohne Sünden direkt ins Paradies fliegen konnten. Außerdem war sie erleichtert, dass diese die Eltern von der Last befreit hatten, sie aufziehen zu müssen.
Als eine ihr von Gott auferlegte Pflicht sah Gräfin Adelaide es auch an, die Verwaltung der Familiengüter zu übernehmen, nachdem ihr Ehemann durch leichtsinnige Spekulation ein Vermögen verloren hatte. Ihr strenges Regiment bekamen nicht nur die Pächter der Landgüter zu spüren, sondern auch alle Personen innerhalb des Hauses. Dabei machte sie zwischen den Dienstboten und ihren Kindern kaum einen Unterschied. Vor allem ihr ältester Sohn, der darunter litt, dass sein Körper sich veränderte, sehnte sich nach Zuneigung und Zärtlichkeit. Seinem Bruder schrieb er einmal völlig verzweifelt:
Carluccio, hab mich lieb. Um Gottes Willen, ich brauche Liebe, 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 Leidenschaft, Leben. Die Welt scheint nicht für mich gemacht zu sein.
Inzwischen war nicht mehr zu übersehen, dass aus dem hübschen, heiteren und aufgeweckten Knaben ein verunstalteter Jugendlicher geworden war. Sein Wachstum geriet ins Stocken, auf dem Rücken bildete sich ein Buckel. Dazu kamen Probleme mit den Augen und eine extreme Reizbarkeit der Nerven. Die einzige Ablenkung von seinen Beschwerden fand er in den Stunden, die er an seinem Schreibtisch in der Bibliothek verbrachte. Allerdings träumte er auch davon, irgendwann einmal am kulturellen Leben in den großen italienischen Städten teilnehmen zu können.
Liebster Giordani, ich will in einer Welt leben, die mich nicht langweilt und nicht traurig macht. Hier aber ist alles tot. In diesem Provinznest zählt Bildung gar nichts. Literatur ist für die Leute hier eine unbekannte Vokabel. Man kann sich in dieser Stadt nicht einmal ein Buch kaufen, weil es keine Buchhandlung gibt.
Umso glücklicher ist Giacomo, als sein väterlicher Brieffreund Giordani ankündigt, er werde nun nach Recanati kommen, um ihn endlich persönlich kennenzulernen.
Ich erinnere mich noch genau an diesen Tag im September 1818. Pietro Giordani war mittags in Recanati angekommen und in einem Gasthof abgestiegen. Als diese Nachricht bei uns eintraf, lief Giacomo ihm sofort entgegen. Auch Vater machte sich auf den Weg, um diesen prominenten Schriftsteller offiziell in unserer Stadt zu begrüßen. Er hat Giordani dann sogar eingeladen, in unserem Haus zu wohnen.
Pietro Giordani blieb 5 Tage als Gast im Palazzo Leopardi. Giacomo nutzte die Zeit, um mit ihm über Gott und die Welt zu diskutieren. Dabei ging es auch um einen Streit, der gerade in der italienischen Literaturszene ausgebrochen war.
Lieber Pietro, wir in Italien sind doch die Erben der antiken griechischen und römischen Kultur. Deshalb sollte es auch unsere Aufgabe sein, die antike Literatur als Vorbild für die Literatur unserer Gegenwart anzusehen. Wenn diese neuen Dichter dort in Mailand, die sich Romantiker nennen, jetzt fordern, man müsse die Dichtkunst dem Fortschritt anpassen, kann ich nur lachen. Wie kann es denn in der Dichtkunst einen Fortschritt geben? Die Dichtung ist und bleibt zeitlos und unwandelbar.
Mein lieber junger Graf, ihr habt mich ganz an eurer Seite, wenn ihr diesen klassizistischen Standpunkt vertretet. Aber ich muss auch einräumen, dass diese neuen Dichter in einem Punkt mit ihrer Kritik völlig recht haben. Denn die klassizistische Dichtung ist doch oft sehr pedantisch rhetorisch und wirkt nicht selten schrecklich gestelzt.
Dieses Problem ist aber nicht zu lösen, indem man, wie diese Romantiker es wollen, neue Formen aus der orientalischen oder nordischen Dichtung übernimmt. Bleiben wir doch bei der Antike. In der Dichtung von damals spiegelt sich doch eine Natürlichkeit wider, die wir inzwischen durch die Entwicklung der Zivilisation verloren haben. Denn Zivilisation bedeutet eine zunehmende Rationalisierung unserer Welt, das heißt, die Vernunft bestimmt unser ganzes Leben. Alles wird nur noch mit einem rein wissenschaftlichen Denken bis ins Kleinste analysiert und geprüft, so dass wir den Blick für die universalen Zusammenhänge verloren haben. Alles ist nur noch auf die Nützlichkeit einer Sache ausgerichtet. Aber die Poesie kann nur fernab von aller Berechnung gedeihen. Die Kunst beugt sich nicht der Nützlichkeit. Wahre Poesie ist auf einer anderen Ebene angesiedelt. Wenn man eine wissenschaftliche Wahrheit finden will, dann sucht man etwas, das messbar, zählbar und überprüfbar ist. Also theoretisch kann jeder Mann auch jederzeit diese Beweise nachvollziehen. In der Wissenschaft gibt es daher durchaus neue Erkenntnisse. In der Dichtung geht es aber nicht um wissenschaftliche Wahrheiten, sondern um existenzielle Wahrheiten. Das heißt um Wahrheiten, die unsere Existenz betreffen. Das sind Wahrheiten, die gefühlt werden. Eine Poesie, die diesen Namen wirklich verdient, muss mich in meinem tiefsten Innern berühren. Es geht dabei immer um die Suche nach Antworten auf existenzielle Fragen, etwa nach dem Sinn unseres Lebens. Auf dieser Ebene der existenziellen Wahrheiten geht es nicht um Wissen und es gibt auch keinen Fortschritt. Wenn es um die Bestimmung unserer Existenz geht, sind wir heute noch genau da, wo auch Homer, wo Platon, wo Shakespeare oder wo Torquato Tasso waren.
Giacomo Leopardi erkannte zwar, dass die individuelle Erfahrung auch für die Romantiker einen besonderen Stellenwert hatte, aber für ihn vermischten diese auf fatale Weise Wissenschaft und Kunst.
Denn sie vertreten ein Fortschrittsdenken, nachdem die Dichtkunst sich von Epoche zu Epoche weiterentwickelt. Und innerhalb dieses fortschreitenden Prozesses halten diese Romantiker sich für die Entdecker des romantischen Gefühls. Sie übersehen dabei aber, dass es romantische Gefühle schon zu allen Zeiten gegeben hat.
Romantik ist für Leopardi an keine geschichtliche Epoche gebunden, sondern ergibt sich für ihn aus den Bedingungen der menschlichen Existenz, die aber von der Wissenschaft nicht erfasst werden kann. Bei solchen existenziellen Wahrheiten geht es um die Empfindungen einer rein subjektiven, inneren Wirklichkeit.
Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando, interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni, e la presente è viva e il suon di lei, così tra questa immensità s'annega il pensier mio, e il naufragar me dolce in questo mare.
Stets war lieb mir dieser einsame Hügel und diese Hecke, die zum größeren Teile dem Blick den fernsten Horizont entzieht. Doch wenn ich sitze und schaue, grenzenlose Räume jenseits von ihr und Menschenmaß übersteigendes Schweigen und tiefste Ruhe stelle ich im Stillen mir vor, wo dann beinahe Angst das Herz überkommt. Und wie ich den Wind rauschen höre in diesen Büschen, vergleiche ich jene unendliche Stille mit dieser Stimme, und in den Sinn kommen mir die Ewigkeit und die vergangenen Zeiten und die lebendige Gegenwart und ihr Klang. Und so, in dieser Unermesslichkeit, ertrinkt mein Denken, und süß ist mir, Schiffbruch zu erleiden in diesem Meer.
Es war Anfang des 19. Jahrhunderts in adligen Familien im Kirchenstaat üblich, dass mindestens ein Sohn für die Karriere in der Heiligen Römischen Kirche bestimmt wurde. Auch der hochbegabte, aber körperlich schwächliche Giacomo war dafür vorgesehen, während der ein Jahr jüngere Carlo, der robust und kräftig war, einmal die Familiengüter erben sollte. Bereits im Alter von 15 Jahren hatte man Giacomo eine Tonsur geschnitten und ihn in eine schwarze Soutane gesteckt. Das war in adligen Familien nicht unüblich. Besonders der Marchese Carlo Antici, ein Bruder der Mutter, der in Rom lebte und im Vatikan ein- und ausging, drängte bei seinem Schwager darauf, Giacomo endlich zu ihm zu schicken.
Ich bitte euch, Monaldo, wollt ihr ein Talent wie Giacomo in der Provinz verstecken? Schickt ihn endlich nach Rom. Hier hat er viel mehr Möglichkeiten, seine klassischen Studien zu perfektionieren und sich in den erforderlichen Kreisen auf eine Karriere am päpstlichen Hof vorzubereiten. Mit seiner Herkunft und Begabung wäre der Rang eines Bischofs oder Kardinals nur angemessen. Denkt also daran, dass ihr eure Pflicht als Vater über den Schmerz der Trennung von eurem Sohn stellen solltet.
Doch Monaldo Leopardi war nicht bereit, Giacomo gehen zu lassen. Er hütete seinen hochbegabten Erstgeborenen wie einen kostbaren Edelstein. Am liebsten hätte er ihn für immer in der Bibliothek seines Hauses eingesperrt. Carlo Antici war aber nun auch irritiert, dass Giacomo, anstatt sich allein auf seine Studien der klassischen Philologie zu konzentrieren, damit begonnen hatte, Gedichte zu verfassen. In einem Brief teilte er ihm mit, was er vom Schreiben solcher Verse hielt.
»Lieber Neffe, wenn ihr einen sicheren Weg für eure Zukunft einschlagen wollt, dann beendet endlich eure poetischen Ausflüge und setzt euch wieder mit ganzer Sorgfalt an die Übersetzung der Odyssee, die ihr bereits begonnen hattet. Denn nachdem ihr nun der leichten Muse eure Gaben dargebracht habt, solltet ihr euch wieder der ernsten Muse zuwenden. Steigt also herab vom Gipfel des Parnass. Außerdem fällt mir auf, dass ihr euch in größerer Gesellschaft stets schweigsam zurückhaltet und euch fast nie an den Gesprächen beteiligt. Das müsst ihr ändern. Ihr könntet sonst zum Sonderling und Einzelgänger werden. Wenn ihr nach Rom kommt, wird von euch selbstverständlich erwartet, dass ihr am gesellschaftlichen Leben teilnehmt.
Je mehr sich Giacomos Körper sichtbar veränderte, umso auffälliger wurde sein Verhalten. Er entwickelte inzwischen auch eine krankhafte Angst, seinem Spiegelbild zu begegnen. Es war eine schwierige Phase für ihn, sich an den Gedanken zu gewöhnen, den Rest seines Lebens mit einem verunstalteten Körper verbringen zu müssen. Er begann nun damit, stundenlange Spaziergänge in der Natur zu machen.
Talor m'assido in solitaria parte, sovra un rialto, al margine d'un lago di taciturne piante incoronato. Ivi, quando il meriggio in ciel si volve, la sua tranquilla imago il sol dipinge, ed erba o foglia non si crolla al vento, e non onda incresparsi, e non cicala strider, né batter penna augello in ramo, né farfalla ronzar, né voce o moto da presso né da lunge odi né vedi. Tien quelle rive altissima quiete. Ond'io quasi me stesso il mondo oblio, sedendo in moto. E già mi par che sciolte giaccian le membra mie, né spirito o senso più le commuova, e lor quiete antica co silenzi del loco si confonda.
Bisweilen lasse ich mich in einsamer Gegend auf einem Hügel nieder, am Rand des Sees, den schweigsam hohe Bäume kränzen und krönen. Dort, wenn der Mittag am Himmel die Waage hält und ihr stilles Gemälde die Sonne malt, regt sich kein Halm oder Blatt im säuselnden Winde, kräuselt sich keine Welle und keine Grille zirpt. Es raschelt kein Vogel flatternd im Laube, schwirrt kein Falter und keinen Laut, keine Regung, weder nahe noch ferne, hör ich und seh ich. Es umfängt jene Ufer tiefste Stille. Dann vergesse ich gleichsam mich selbst und die Welt und sitze reglos. Bald will mir scheinen, es liegen gelöst meine Glieder da, und kein Leben, kein Fühlen plage sie mehr, und ihre zeitlose Ruhe vereine sich mit dem friedvollen Schweigen des Ortes.
Im Dezember 1818 wurde dann das eintönige Leben im Palazzo Leopardi für einige Tage unterbrochen. Monaldo Leopardis Cousine Geltrude und ihr Ehemann Graf Giuseppe Lazzari kamen mit ihrer Tochter aus Pesaro für ein Wochenende zu Besuch. Sie wollten die kleine Vittorina in Recanati im Internat eines Nonnenklosters anmelden. Vom ersten Augenblick an war der 20-jährige Giacomo von der 26-jährigen Geltrude stark beeindruckt. In seinem Tagebuch notiert er:
Während des Mittagessens schaute ich unentwegt zu Geltrude hinüber. Es war so, als ob ich ein schönes Gemälde betrachtete. Sie war groß und stattlich. Sie hatte schwarze Augen, dunkle Haare und sehr feine Gesichtszüge. Eine Frau wie sie hatte ich bisher noch nie gesehen.
Ich bemerkte natürlich sofort, welchen Eindruck Geltrude auf meinen Bruder machte, obwohl sie nicht gerade dem Ideal weiblicher Schönheit entsprach. Aber ich muss zugeben, dass sie eine ganz besondere Ausstrahlung hatte, die auch mich in ihren Bann zog. Sie trat stolz wie eine Königin auf und hatte doch gleichzeitig etwas sehr Verführerisches an sich. Sie ließ uns Geheimnisse einer uns noch unbekannten Welt erahnen.
Selbst die Sehnsucht nach Ruhm verstummte damals, die meine Brust mit solcher Glut erfüllte, weil die Sehnsucht nach Schönheit sie nun beherrschte. Und ich würdigte keines Blicks die vertrauten Studien, und sie erschienen mir sinnlos, mir, der einst jedes andere Verlangen für sinnlos gehalten. Ach, warum war ich so anders als sonst? Weh mir, wenn dies die Liebe ist, welch eine Qual!
Giacomo versuchte für das, was da mit ihm geschah, eine Erklärung zu finden und schrieb ein eigenes kleines Tagebuch seiner ersten Liebe. Darin hat er dann die erotischen Gefühle, die durch Geltrude in ihm geweckt wurden, völlig vergeistigt. Geltrude wurde in ein feenhaftes, fast himmlisches Wesen verwandelt. Das war seine Art, diese irritierenden Gefühle in den Griff zu bekommen. Letztlich schien es so, als ob er nur in sein eigenes Verliebtsein verliebt gewesen sei, und Geltrude war dann auch bald sehr schnell vergessen.
»Liebster Pietro Giordani, werde ich wohl jemals etwas Großes zustande bringen, solange ich hier wie ein Bär in einem Käfig eingesperrt bin? In diesem verfluchten Provinznest, in dem es von Klerikern und Heuchlern nur so wimmelt. Und in diesem verdammten Haus. Meine Eltern würden ein Vermögen dafür ausgeben, wenn ich mich zum Priester weihen ließe. Aber diesen Gefallen werde ich ihnen nicht tun. Vielleicht wird mir nichts anderes übrig bleiben, als irgendwann heimlich von hier wegzugehen, um mich als Bettler in der Welt durchzuschlagen.«
Am 29. Juni 1819 war dann der 21. Geburtstag Giacomos. Er hatte nun die Volljährigkeit erreicht. Demonstrativ legte er jetzt vor seinen Eltern sein geistliches Gewand ab, das er 6 Jahre lang getragen hatte, und erklärte, dass er auf keinen Fall ein kirchliches Amt übernehmen werde. Zu diesem Zeitpunkt wusste noch keiner in der Familie, dass er bereits bei der Provinzregierung in Macerata einen Reisepass beantragt hatte, denn er plante eine heimliche Flucht. Doch ein Beamter der Provinzregierung informierte Monaldo Leopardi über die Reiseabsichten seines ältesten Sohnes. Damit flog die ganze Sache auf, und die Flucht war gescheitert. Giacomo stürzte nun in eine tiefe Existenzkrise. Depressionen und eine heftige Neurasthenie lähmten seinen Lebensmut. Die Sehnerven waren so stark entzündet, dass er sogar befürchtete, blind zu werden. Er verlor jede Hoffnung, jemals ein glückliches Leben führen zu können. Manchmal dachte er sogar daran, sich umzubringen.
Ich war von meinem Leben völlig angeekelt. Einmal saß ich im Garten am Beckenrand des großen Brunnens, beugte mich nach vorn und schaute ins Wasser. Da überlief mich ein Schauder. Ich stellte mir vor, wenn ich mich jetzt hineinstürzte, könnte ich mich, unmittelbar nachdem ich wieder auftauchte, an den Rand des Brunnens klammern. In diesem Augenblick würde mich wohl eine solche Angst befallen, mein Leben zu verlieren, dass in mir der Wunsch aufkäme, schnell wieder aus dem Brunnen herauszuklettern. Mein Leben, das ich so verachtete, wäre dann plötzlich wieder liebenswert und kostbar.
Mein Bruder vertraute mir an, dass er eine seltsame Entdeckung gemacht habe. Als er durch körperliche und seelische Qualen an einem so tiefen Punkt angelangt war, dass er das Gefühl hatte, letztlich nur vom absoluten Nichts umgeben zu sein, kam es ihm vor, als ob er für einen flüchtigen Augenblick mit dem gesamten Universum konfrontiert werde. Und genau in diesem Moment habe er in seinem Inneren plötzlich eine besondere Kraft gespürt.
Carlo, glaub mir, mag das Unheil, das uns trifft, auch noch so groß sein. Tief in uns steckt immer noch ein kleiner Funken Hoffnung, der uns niemals verlässt. Dieser kleine Hoffnungsschimmer kommt von einem ganz natürlichen Trieb in unserem Inneren. Es ist die Selbstliebe, die uns zur Selbsterhaltung drängt. Es gibt kein Leben ohne Liebe zu sich selbst.
Nach dieser Erfahrung notierte Giacomo Leopardi in seinem Gedankentagebuch, das er inzwischen in Form eines Zettelkastens angelegt hatte:
Meine Verwandlung vollzog sich innerhalb eines Jahres, nämlich 1819. Wegen einer Augenentzündung musste ich monatelang auf meine Lektüre verzichten. Da begann ich grundsätzlich über alle Dinge, die unser Leben betreffen, nachzudenken. So entschloss ich mich, Philosoph zu werden.
Es war Giacomo inzwischen auch gelungen, einige seiner ersten Gedichte in einer Literaturzeitung zu veröffentlichen. Es sind schwärmerische, politische Verse. Er erinnerte darin an die Größe des Römischen Reiches, um die Italiener als Nachfahren der antiken Römer aufzurütteln, endlich etwas gegen die Zersplitterung der italienischen Nation in so viele Einzelstaaten zu unternehmen. Giacomo trat für ein geeintes Italien ein. Vorbild sollte das antike Rom sein.
O patria mia, vedo le mura, gli archi, e le colonne, i simulacri, e l'erme torri degli avi nostri, ma la gloria non vedo. Non vedo il lauro e il ferro ond'eran carchi i nostri padri antichi.
Mein Vaterland, ich sehe die Mauern und Bögen, die Marmorsäulen, die Statuen und verwaisten Türme unserer Ahnen, aber den Ruhm sehe ich nicht.
Das gesamte Gedicht an Italien war ein einziger Aufruf zum Handeln. Pietro Giordani reagiert darauf außer sich vor Freude.
Liebster Giacomo, dein Gedicht ist hier bei uns in Piacenza in aller Munde. Es trifft auf große Zustimmung. Mit diesem Gedicht erweisest du unserem armen Vaterland eine große Ehre.
Konkret bedeutet die Forderung nach einem geeinten Italien, dass man die Österreicher aus Norditalien und die Spanier aus Süditalien vertreiben musste. Außerdem war es für eine Einheit unerlässlich, den päpstlichen Kirchenstaat aufzulösen. Um dem Papst die weltliche Macht zu nehmen, hatte sich auch der Geheimbund der Carbonari gegründet, der das Territorium des Kirchenstaates einem geeinten Italien anschließen wollte. Giacomo Leopardi war also mit seinen Versen in ein politisch hochbrisantes Wespennest getreten.
Als mein Bruder sein Gedicht an Italien veröffentlichte, dachten die Carbonari, er habe es für sie geschrieben oder sei vielleicht sogar einer von ihnen. Man kann sich vorstellen, was das bei uns zu Hause auslöste. Ein Spross der Familie Leopardi, deren Adelsgeschlecht immer treu zur weltlichen Macht des Papstes und zur Monarchie gestanden hatte, geriet in den Verdacht, ein Mitglied der Carbonari zu sein. Unser Vater raufte sich vor Verzweiflung die Haare.
Auch Carlo Antici in Rom reagierte mit Entrüstung auf dieses Gedicht seines Neffen und schickte sofort einen Brief nach Recanati.
Geschätzter Schwager, lieber Monaldo, ich bin außer mir. Wer hat denn den Geist Giacomos derart verwirrt? Jetzt applaudieren ihm sogar die Revolutionäre. Es muss nun eure heilige Pflicht sein, den Abtrünnigen wieder auf den rechten Weg zu führen. Er darf doch sein großes Talent, das er von Gott erhalten hat, nicht so schändlich missbrauchen, um diese umstürzlerischen Ideen zu verbreiten.
Die erste Aufregung hatte sich noch nicht gelegt, da stand bereits der nächste Ärger ins Haus. Der gelehrte Jesuit Angelo Mai von der Vatikanischen Bibliothek hatte bis dahin verschollene Handschriften zu Ciceros De Republica entdeckt. Giacomo schrieb ihm zu Ehren ein Gedicht, in dem er den Entdecker lobte, da sein sensationeller Fund mit Ciceros Gedanken zur Republik auch zu einer Erneuerung der italienischen Nation beitragen könnte.
Du ruhmreicher Forscher, fahr fort. Erwecke die Toten, da die Lebenden schlafen. Lass sprechen die stumme Zunge der alten Heroen, bis dieses beschmutzte Jahrhundert nach Leben sich sehnt und sich endlich erhebt zu leuchtenden Taten oder vor Scham erbebt.
Dieses Gedicht fiel auch der Polizei im habsburgischen Königreich Lombardei und Venetien in die Hände. In dem Bericht eines Agenten an den österreichischen Polizeipräsidenten in Venedig heißt es:
Gerade weil dieses bösartige Machwerk nur ein kleines Heft ist und nicht viel kostet, könnte es von vielen gelesen werden. Besonders auch, da der Titel so irreführend ist und sich an einen ehrenwerten Monsignore richtet. Doch die Verse verbreiten in Wirklichkeit den Gestank eines fatalen Liberalismus.
Am 31. August 1820 wurde dieses Gedicht dann per Dekret vom österreichischen Vizekönig Erzherzog Rainer verboten. Es war das erste Mal, dass Giacomo Leopardi mit der Zensur in Konflikt geriet. An seinen Freund Pietro Giordani schreibt er nun resignierend:
»Liebster Pietro, versuchen wir trotzdem, das Beste aus allem zu machen. Lass uns die Hoffnung nicht aufgeben. Nehmen wir das Leben so, wie es ist. Wir werden uns gegenseitig beistehen und uns von Herzen gern haben. Vielleicht ist das ja auch das größte Glück, das diese Welt uns zu bieten hat.«
Im Herbst 1822 geschah dann etwas, womit eigentlich niemand mehr gerechnet hatte. Monaldo Leopardi gestattete seinem ältesten Sohn, der inzwischen immerhin 24 Jahre alt war, das erste Mal von zu Hause wegzugehen. Er durfte einige Zeit als Gast bei Carlo Antigi und dessen Familie in Rom verbringen.
»Am 17. November im Morgengrauen verabschiedeten wir meinen Bruder. Vater warnte ihn vor den Risiken und Gefahren dort draußen in der Welt und gab ihm seinen Segen. Mutter ermahnte Giacomo, er solle ein unauffälliger Gast im Hause ihres Bruders und ihrer Schwägerin sein. Ich erstickte fast in Tränen und brachte kaum einen Laut heraus, um meinem Bruder Lebewohl zu sagen.
Als Giacomo mich umarmte, wollte ich ihn nicht wieder loslassen. Dieser Abschied versetzte mir einen Stich ins Herz. Mein Bruder wünschte, in Rom eine Anstellung zu finden. Wenn ihm dies gelingen würde, war völlig ungewiss, wann wir uns wiedersehen konnten. Würden wir uns überhaupt noch einmal wiedersehen? Mir wurde mit einem Mal bewusst, dass die Zeit unserer gemeinsamen Kindheit und Jugend endgültig vorbei war. Als die Kutsche abfuhr, rief ich ihm nach: »Leb wohl, Muccio. Wer weiß, was das Leben nun für dich bereithält.«
L'infinito. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi.
Stets war lieb mir dieser einsame Hügel und diese Hecke, die zum größeren Teile dem Blick den fernsten Horizont entzieht. Doch wenn ich sitze und schaue, grenzenlose Räume jenseits von ihr und Menschenmaß übersteigendes Schweigen und tiefste Ruhe stelle ich im Stillen mir vor, wo dann beinahe Angst das Herz überkommt.
E profondissima quiete io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando e mi sovvien l'eterno.
Und wie ich den Wind rauschen höre in diesen Büschen, vergleiche ich jene unendliche Stille mit dieser Stimme, und in den Sinn kommen mir die Ewigkeit und die vergangenen Zeiten und die lebendige Gegenwart und ihr Klang. Und so, in dieser Unermesslichkeit, ertrinkt mein Denken, und süß ist mir, Schiffbruch zu erleiden in diesem Meer.
Thank you.
le morte stagioni, e la presente è viva e il suon di lei, così tra questa immensità s'annega il pensier mio, e il naufragar m'è dolce in questo mare.
Lo fior che mi donasti ancora.
uscirà, desto corpo uscirà, desto corpo in fede. Lo fior che mi donasti ancora laggiù.
D'in sulla vetta della torre antica, passero solitario, alla campagna cantando vai, finché non more il giorno. Gli altri augelli, contenti, a gara insieme per lo libero ciel, fan mille giri, pur festeggiando il lor tempo migliore. Tu, pensoso, in disparte il tutto miri. Non compagni, non voli, non ti calda allegria, schivi gli spassi, canti, e così trapassi dell'anno e di tua vita il più bel fiore.
Droben, hoch auf der Spitze des alten Turmes, einsame Amsel, singst du ins weite Land dein Lied hinaus, bis schließlich der Tag vergeht. Die anderen Vögel ziehen vergnügt um die Wette, am blauen, heiteren Himmel tausend Kreise und feiern ihres Lebens schönste Zeit. Du bleibst sinnend beiseit und betrachtest das alles. Du nimmst nicht teil und du fliegst nicht. Scherz und Fröhlichkeit abgeneigt, sitzt du und singst du, und so in Gedanken verbringst du des Jahres und des eigenen Lebens Blütezeit.
Oime, quanto somiglia al tuo costume il mio.
Wehe mir, wie ähnlich im Grunde ist deine Art zu leben der meinen.
La tortura. Piange e si lamenta, piange e si lamenta, piange e si lamenta della persa compagna, della persa compagna, care maestra sulla la se ne va.
In der ersten Stunde der langen Nacht über Giacomo Leopardi wurden einzelne Stationen der Kindheit und Jugend vorgestellt. 1798 in der italienischen Provinzstadt Recanati im päpstlichen Kirchenstaat geboren, wuchs er dort im Stammsitz der Familie im Palazzo Leopardi auf. Vor der Eintönigkeit in der Provinz, der Strenge des Elternhauses und den Symptomen einer heimtückischen Krankheit flüchtete er in ein rastloses Studium. 1818 begann er seine ersten Gedichte zu schreiben und ein Jahr später hielt er in seinem Tagebuch fest, er sei nun auch ein Philosoph geworden. In seinen Gedichten und vor allem in seinen Prosatexten beschäftigt er sich zunehmend mit den existenziellen Fragen des menschlichen Lebens. 1822 hatte der inzwischen 24-Jährige erstmals die Möglichkeit, sein Elternhaus zu verlassen, um zu Verwandten nach Rom zu fahren. Die ewige Stadt soll für ihn ein Sprungbrett werden, um von dort aus das kulturelle Leben in anderen großen Metropolen Italiens kennenzulernen. In dieser zweiten Stunde werden nun vor allem Giacomo Leopardis entscheidende Etappen in Rom und in Florenz in den Blick genommen.
Lieber Peppino, ich bin nicht anspruchsvoll. Eine einfache und helle kleine Wohnung würde mir genügen. Allerdings sollte sie nicht in den obersten Stockwerken liegen, da es sonst für mich mit meiner schwächlichen Gesundheit zu mühsam werden könnte.
Einige Wochen bevor Giacomo Leopardi Ende 1822 in Recanati zu seiner Reise nach Rom aufgebrochen war, hatte er seinem Cousin Giuseppe Melchiori, der auch in Rom lebte, heimlich einen Brief geschickt, in dem er ihn bat, für ihn eine Unterkunft in Rom zu finden. Denn Giacomo träumte davon, endlich einmal allein und unbeaufsichtigt leben zu können. Doch die Eltern wollten ihren ältesten Sohn, der bisher noch nie von zu Hause weg gewesen war, unter der Obhut von Verwandten wissen. Giacomo musste also bei der Familie seines Onkels Carlo Antici, dem Bruder der Mutter, wohnen. Die Antici lebten im Palazzo Mattei, einem der schönsten Renaissance-Gebäude in Rom. Die Tante, die Marchesa Mariana Antici Mattei, hatte dort für ihn ein Zimmer in einem Zwischenstockwerk einrichten lassen, in dem er ungestört seinen Studien nachgehen konnte. Nachdem Giacomo seiner Familie in Recanati freudig mitgeteilt hatte, dass er in Rom gut angekommen war und es ihm dort an nichts fehlte, erhielt nur wenige Tage später sein Bruder Carlo einen Brief von ihm, der einen völlig anderen Ton anschlug.
Liebster Carluccio, du fehlst mir so sehr. Ich sehe hier wahrlich große Dinge, an denen ich aber keine Freude habe. Natürlich erkenne ich, dass die vielen Monumente in dieser Stadt grandios sind, aber ich empfinde dabei nichts. In den unzähligen Straßen und auf den großen Plätzen komme ich mir winzig klein vor. Außerdem sind hier ständig unendlich viele Leute unterwegs. In dieser Menschenmenge bilde ich mir ein, ich würde ersticken.
Giacomo Leopardi, der gewohnt war, still und zurückgezogen zu leben, war irritiert. Anders als in der Provinzstadt Recanati waren in Rom die Straßen und Plätze zu allen Tageszeiten belebt. Das verunsicherte ihn. Carlo Leopardi, der seinen sensiblen Bruder und dessen Empfindlichkeiten kannte, schrieb ihm sofort zurück.
Lieber Muccio, ich bitte dich, lass dich nicht abschrecken. Zieh dich nicht zurück. Öffne dich endlich. Sei lebendig. Tu nicht so, als ob du eine von den antiken Statuen wärst. Du bist nicht aus Marmor, sondern aus Fleisch und Blut. Denk daran, du bist jetzt in Rom. Du kannst dort wundervolle Dinge erleben und interessante Menschen kennenlernen. Also, nutze die Gelegenheit. Ich würde mich glücklich schätzen, an deiner Stelle zu sein.
Doch für Giacomo Leopardi waren die ersten Eindrücke so erschreckend gewesen, dass Rom selbst dort, wo es sich in den buntesten und heitersten Farben zeigte, für ihn wie unter einem grauen Schleier lag. Entsprechend vernichtend fällt schon bald sein Urteil über die römische Kulturszene aus. An seinen Vater schreibt er:
Die Literaten in dieser Stadt sind geistlos und unerträglich aufgeblasen. Ein jeder von ihnen bildet sich ein, bereits den Status der Unsterblichkeit erreicht zu haben. Sie sind vor allem damit beschäftigt, sich selbst wichtig zu nehmen.
Und seinem Freund Pietro Giordani in Piacenza klagt er in einem Brief:
Dir, mein lieber Pietro, muss ich nicht erst erklären, wie arg es hier in Rom um die Literatur bestellt ist. Wenn diejenigen, die sich hier Schriftsteller nennen, nicht auf so peinliche Weise überzeugt von sich wären, könnte ich Mitleid mit ihnen haben. So aber muss ich mich vorsehen, dass sie mir nicht die Freude an der Literatur verderben.
Auch seine Ressentiments gegenüber Klerikern, denen man in dieser Stadt auf Schritt und Tritt begegnet, werden jetzt voll bestätigt. Seinem Bruder Carlo teilt er empört mit, dass einige Kardinäle, wenn sich ihnen eine Dame verweigere, sie deren Ehemänner aus Rachsucht der Inquisition vorführen ließen. Giacomo lehnte zu dieser Zeit bereits die Kirche und den von ihr propagierten christlichen Glauben ab. In sein Gedankentagebuch trug er jetzt ein:
Die Frommen bilden eine eigene Klasse, die mit Hass gegen die Unfrommen vorgeht. Doch die Meinungen, die diese Frommen mit Eifer vertreten, kommen nicht von Gott. Ich habe eine andere Vorstellung von der Botschaft des Gründers der christlichen Religion. Denn immer wenn Jesus Christus die Warnung aussprach, die Welt aber will dies oder das, dann meinte er doch, dass die Menschen als Masse der hauptsächliche Feind jedes Einzelnen sind. Denn es ist ja tatsächlich so, dass der Einzelne von Natur aus gut sein kann, aber die Menschen als Masse und in ihr der Einzelne sind schlecht.
Nicht nur an den Literaten und den Prälaten, sondern auch an der Verwandtschaft, bei der er zu Gast war, lässt Giacomo Leopardi kein gutes Haar.
Lieber Bruder, du kannst dir nicht vorstellen, wo ich hier hineingeraten bin. Ich lebe unter Verwandten und fühle mich völlig fremd. In dieser Familie herrscht eine heillose Unordnung und hier misstraut einer dem anderen. Um zu erklären, was hier wirklich abläuft, müsste ich lang und breit ausholen, worauf ich verzichten möchte. Besonders unerträglich ist jedoch die Tante, Donna Mariana. Sie lässt mich bei jeder Gelegenheit spüren, dass ich für sie nur ein lästiger Gast bin. Natürlich weiß ich, dass ich hier nicht ausziehen kann. Das würden die Eltern niemals erlauben. Aber ich warte schon voller Ungeduld auf Cousin Giuseppe, der in den nächsten Tagen von einer Reise zurückkommt.
Im Dezember 1822 gab es einen außergewöhnlich heftigen Kälteeinbruch in Rom, der zeitweise sogar die Plätze und Straßen mit Eis und Schnee bedeckte und für einige Tage das Leben in der Stadt durcheinanderbrachte. Jetzt war auch der Marchese Giuseppe Melchiori, ein Sohn von Monaldo Leopardis verstorbener Schwester Ferdinanda, von seiner Reise nach Rom zurückgekehrt. Als er Giacomo in dessen Zimmer im Palazzo Mattei besuchte, saß der auf dem Bett und hatte beide Füße verbunden. Er war bei Eis und Schnee mit leichten Leinenschuhen unterwegs gewesen und hatte nun an beiden Füßen Frostbeulen. Da er keine Schuhe anziehen konnte, musste er für einige Zeit im Haus bleiben. Er erzählte seinem Cousin Giuseppe, dass Rom bisher für ihn eine große Enttäuschung gewesen sei.
Peppino, ich kann dir kaum beschreiben, wie langweilig alle diese Gesellschaften für mich waren, zu denen mein Onkel Carlo mich hier in Rom mitgenommen hat. Entweder sprachen sie dort über die Kirche oder über die Archäologie. In Rom scheint man sich nur für kirchliche Würdenträger zu interessieren oder für das, was aus der Zeit der Antike in der Erde verborgen liegt. Jeder Stein, der irgendwo ausgegraben wird, ist hier eine Sensation. Denn es könnten ja Kaiser Augustus oder ein anderer der Cäsaren ihren Fuß darauf gesetzt haben. Es ist wirklich lächerlich. In dieser Stadt hält sich jeder für einen Archäologen und Kenner der Antike. Aber frage nicht nach ihren Lateinkenntnissen, die lassen sehr zu wünschen übrig. Vom Griechischen wollen wir gar nicht erst reden. Am meisten bedauere ich, dass ich bisher noch keine Gelegenheit hatte, das Grab von Torquato Tasso zu besuchen. Da aber meine Füße fast schon wieder geheilt sind, werde ich diesen Besuch so bald wie möglich nachholen. Ich habe die Tage, an denen ich im Haus bleiben musste, genutzt und den ersten Entwurf einer kleinen Geschichte über Tasso geschrieben. Es ist ein Dialog, den Tasso mit seinem Genius führt, der ihn in der Nacht besucht.
Mein Genius, mein lieber Schutzgeist, du kommst gerade zur rechten Zeit, um mir Trost zu spenden. Ich finde es so deprimierend, dass wir Menschen, je länger und besser wir die Welt kennenlernen, umso mehr Leid in ihr entdecken. Wenn ich darüber nachdenke, finde ich keine Ruhe.
Ich könnte dir heute Nacht einen schönen Traum schicken.
Was soll ich denn mit einem Traum? Der entspricht doch nicht der Wahrheit.
Was verstehst du denn unter Wahrheit?
Darüber weiß ich auch nicht mehr als Pontius Pilatus.
Dann verrate ich dir, dass zwischen dem Wahren und Geträumten eigentlich kein Unterschied besteht. Oder doch? Denn das Geträumte ist viel schöner. Ich kenne einen Mann. Wenn der von der Frau träumt, die er liebt, macht ihn das so glücklich, dass er es anschließend vermeidet, dieser Frau persönlich zu begegnen. Denn sie würde dem Vergleich mit dem Traum nicht standhalten können.
Willst du damit etwa andeuten, dass wir unser Glück nur im Traum finden können?
Was ist denn Glück?
Das fragst du ausgerechnet mich. Ich hatte bisher in meinem Leben noch keine Erfahrung damit.
Kein Mensch hat Erfahrung mit dem Glück. Denn das Glück ist nichts Reales, sondern etwas rein Spekulatives. Die Menschen sehnen sich nach einem vollkommen glücklichen Leben, aber sie kommen nie ans Ziel, so sehr sie sich auch anstrengen. ein rundum vollkommenes, glückliches Leben ist gar nicht vorgesehen.
Nachdem Giacomo diese erste Skizze des kleinen Dialogs seinem Cousin Giuseppe zum Lesen gegeben hatte, wunderte dieser sich darüber, dass Giacomo die kleine Geschichte so pessimistisch ausgehen ließ, denn Giacomo hatte früher positiver gedacht. Es war wie ein Wechsel von Dur zu Moll.
Ja. Ich war einmal davon überzeugt, dass die Menschen in der Antike noch glücklicher gewesen seien als wir, weil sie noch ein direktes Verhältnis zur Natur hatten. Ich dachte, wir könnten uns mit der Hilfe der Literatur aus der Antike wieder dieser Natürlichkeit annähern. Aber spätestens seit ich Pindar und Sophokles besser kenne, weiß ich, dass die Menschen in der Antike oft genauso verzweifelt nach dem Sinn des Lebens gefragt haben, wie wir heute. Von der Antike bis in die Gegenwart möchten wir alle Glückseligkeit in unserem Leben erlangen. Auch Tasso. Doch er wird von seinem Genius mit der Wirklichkeit konfrontiert. Alle Menschen haben zwar den Wunsch, glücklich zu leben, dieses Begehren hat ihnen sogar die Natur mit auf den Weg gegeben, aber tatsächlich erfahren sie, dass alles Glück, das sie erleben, immer nur vorübergehend ist. Die Natur lässt uns zwar nach einem vollkommenen Glück streben, gleichzeitig zeigt sie uns aber auch, dass es ein solches vollkommenes Glück überhaupt nicht gibt. Für uns scheint sich die Natur hier in Gegensätze zu verstricken. Wenn wir aber einmal genauer in die Natur schauen, stoßen wir dort ständig auf Gegensätze. Es gibt zum Beispiel das Gesunde und das Kranke. Das Kalte und das Warme, das Aufblühen und das Absterben und so weiter. Das gesamte Universum besteht letztlich aus solchen Gegensätzen wie dem Werden und Vergehen, der Zeit und der Ewigkeit, dem Raum und der Unendlichkeit.
Wenn die Menschen sich dieser Gegensätze bewusst werden, davon ist Leopardi überzeugt, dann werden sie erkennen, dass sie mit der Wahrnehmung ihrer Sinne und mit ihrem Denkvermögen die Welt nicht wirklich erfassen können. Sie stoßen ständig an Grenzen. Die Menschen stehen also wie vor einer Mauer, die sie nicht übersteigen können. Angesichts dieser Erfahrung erweist sich das vermeintlich objektive Erkennen, durch das die Menschen sich die Wirklichkeit, die sie umgibt, so gerne zu eigen machen wollen, als trügerisch.
Wir müssen uns hier über einen grundsätzlichen Unterschied im Klaren sein. Denn das, was wir üblicherweise als Wahrheiten bezeichnen, sind wissenschaftliche Wahrheiten, die nur so lange wahr sind, bis die Forschung eine neue Entdeckung macht und die bisherige Wahrheit überholt ist. Wenn es aber um existenzielle Fragen geht, etwa um die Frage nach dem Sinn unseres Lebens oder unseres Todes, finden wir keine Erklärungen durch die Wissenschaften. Denn dann geht es um die Bedingungen unserer Existenz. Die Erkenntnis solcher Wahrheiten bleibt unserem Verstand verschlossen. Ich bin davon überzeugt, dass letztlich alle Wahrheiten und alle Dinge untereinander viel enger und tiefer miteinander verbunden sind, als wir Menschen je erfassen können. Wir liegen daher völlig falsch, wenn wir meinen, wir könnten absolute Wahrheiten und vollkommene Glückseligkeit durch irgendein Wissen erlangen. Aber die Natur hat uns mit einer Fähigkeit ausgestattet, die uns hier weiterhelfen kann. Ich meine unsere Fantasie. Denn mit unserer Vorstellungskraft ist es uns möglich, unsere Sinneswahrnehmungen und unseren Verstand zu übersteigen, sodass wir über Raum und Zeit hinaus ins Unbegrenzte und Unendliche vordringen. Es ist wie eine Bewusstseinserweiterung, die uns den Zugang zu anderen Möglichkeitssphären eröffnet. Auf diese Weise kann jeder für sich mit seiner subjektiven Vorstellungskraft Fantasiebilder finden, die für ihn persönlich eine besondere Bedeutung in seinem Leben bekommen können, also die für ihn zu existenziellen Wahrheiten werden. Denn im Unterschied zu empirischen Wahrheiten sind existenzielle Wahrheiten ja immer rein subjektive Erfahrungen.
Nachdem Giacomo Leopardi sich tagelang intensiv mit den Gedanken über das Streben der Menschen nach Glück und dem Erkennen von Wahrheiten beschäftigt hatte, vollzog sich in ihm eine gewisse Wandlung. Seine negative Stimmung war plötzlich verflogen. Er verspürte große Lust, sich unter die Leute zu mischen und ins volle Leben einzutauchen. Schon bald schreibt er an seine Schwester Paulina voller Begeisterung.
Meine liebe Pilla, gestern waren Peppino und ich bei Johann Reinhold, dem holländischen Botschafter hier in Rom, eingeladen. Dort habe ich viele Ausländer getroffen. Es war das erste Mal, dass ich in dieser Stadt geistreiche Gespräche führen konnte. Ich traf auch den preußischen Botschafter, Barthold Georg Niebuhr, und nun stell dir vor, ihm war sogar mein Kommentar zu Ciceros De Republica bekannt, den er ausdrücklich lobte und mich beglückwünschte. Du musst wissen, dass Niebuhr ein Mann vom Fach ist. Er gilt international als einer der besten Kenner der antiken römischen Geschichte. Sein Wort hat Gewicht. Der Sekretär der preußischen Botschaft, Karl Christian von Bunsen, versicherte mir, dass Niebuhr gesagt habe, das ist doch endlich mal ein Italiener, der des antiken Roms würdig ist. Du kannst dir vorstellen, wie glücklich mich das gemacht hat.
Nachdem unser Cousin Giuseppe zurück in Rom war, sah mein Bruder die Stadt plötzlich mit anderen Augen. Die beiden gingen nun zusammen ins Theater und in die Oper. Enthusiastisch informierte Giacomo uns zu Hause bis ins kleinste Detail über eine Inszenierung von Gioacchino Rossinis Oper Donna del Lago, die er gesehen hatte. Aber es gab auch einen untrüglichen Hinweis, dass sein Romaufenthalt langsam dem Ende zuging. Denn Vater schickte Giacomo einen Brief nach Rom, der erahnen ließ, dass die Eltern der Meinung waren, mein Bruder sei nun lange genug Gast bei den Verwandten gewesen.
Mein lieber Sohn, es wird nun Zeit, darüber nachzudenken, wie wir uns bei der Familie Antici für die großzügige Gastfreundschaft bedanken, die sie euch erwiesen hat. Ich habe vor, euch ein Gemälde nach Rom zu schicken, das ihr ihnen dann überreichen sollt. Ich dachte dabei an die Pietà, die bei uns im dritten Saal der Bibliothek über der Tür mit den Majolika-Kacheln hängt. Teilt mir bitte eure Meinung dazu mit, dann können wir die Einzelheiten des Transportes besprechen.
Mein Bruder musste sich plötzlich eingestehen, dass er das Ziel, das er sich in Rom gesetzt hatte, nämlich eine Arbeit zu finden, die ihn finanziell unabhängig von den Eltern machte, bisher in 5 Monaten nicht erreicht hatte. Jeder Versuch, den Giacomo in dieser Richtung unternommen hatte, war gescheitert. Zuletzt hatte man ihm die Übersetzung der gesamten Werke Platons ins Italienische angeboten. Doch er musste ablehnen, weil man ihm weniger bezahlen wollte, als bei uns zu Hause der Koch als Lohn bekam.
Liebster Carluccio, lieber Bruder, gestern war ich nun endlich am Grab Torquato Tassos. Du weißt, wie viel er mir bedeutet. Als ich in der kleinen Kirche vor der schlichten Grabplatte stand, unter der die Gebeine dieses großartigen Dichters ruhen, war ich emotional so aufgewühlt, dass ich niederkniete und geweint habe. Nirgendwo in Rom habe ich eine so große Freude empfunden wie bei dem Besuch an Tassos Grab. O Torquato, Torquato, wer würde deinen tödlichen Kummer heute nicht töricht nennen, heute, wo man das Große und Seltene Tollheit heißt, wo man nicht einmal mit Neid, sondern schlimmer noch als das, mit Achselzucken den Größten begegnet. Hier, wo man Berechnungen lieber lauscht als Gedichten, wer würde den Lorbeerkranz dir ein zweites Mal richten?
Alle Wünsche und Erwartungen, mit denen Giacomo Leopardi nach Rom gekommen waren, hatten sich nicht erfüllt. Seine Pläne waren wie ein Kartenhaus zusammengefallen. An seinen vertrauten Freund Pietro Giordani schreibt er jetzt:
Lieber Pietro, in 2 oder 3 Tagen fahre ich zurück nach Recanati, wo ich mich hoffentlich nicht sehr lange aufhalten werde. Ich wage nicht einmal daran zu denken, dass es eventuell doch für immer sein könnte. Du siehst, die Zeit in Rom hat mein Leben nicht auf den Kopf gestellt, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber irgendwann war dort meine psychische Verfassung an einem absoluten Nullpunkt angelangt, dass ich angefangen habe, mich selbst besser kennenzulernen. Ich bin mir zum ersten Mal so richtig meiner Schwächen und Eigenarten bewusst geworden. Ich weiß nun, dass ich mich nicht mehr von Grund auf verändern werde, aber trotzdem irgendwie meinen Weg gehen muss. Addio, lieber Pietro, dein Giacomo.
Leopardi konnte schon bald für den Verleger Antonio Stella in Mailand eine kommentierte Ausgabe der Gedichte Francesco Petrarcas und eine Anthologie der italienischen Literatur herausgeben. Außerdem lernte er jetzt auch Bologna und Pisa kennen. In dieser Zeit hat er damit begonnen, seine ersten Prosatexte zu schreiben, in denen auch die endgültige Fassung von Tassos Dialog mit seinem Genius enthalten ist. In diesen Gesprächen und Lehrstücken lässt Leopardi mythische Figuren aus der Antike und historische Gestalten, darunter Dichter, Philosophen und Wissenschaftler, auftreten, die sich alle mit den existenziellen Fragen der Menschen beschäftigen. Die meiste Zeit verbringt Leopardi in Florenz. Hier hat ihn sein Freund Pietro Giordani unter anderem auch in den literarischen Club des Genfers Jean-Pierre Vézieux eingeführt. Giordani war inzwischen nach Piacenza zurückgekehrt, aber sie standen in regelmäßigem Briefkontakt.
Lieber Giacomo, wie Antonio Stella mir aus Mailand schreibt, ist jetzt auch die erste Sammlung deiner Prosatexte auf dem Markt. Er teilt mir mit, dass er dir von einer Veröffentlichung abgeraten hätte, denn er denkt, dass die Leser in Italien noch nicht reif für diese Art von Literatur sind. Ich habe deine Schriften hier in Piacenza leider noch nicht bekommen können. Ich stelle mir aber vor, dass du mit deinen Gedanken wieder völlig gegen den Strom schwimmst. Du weißt aber auch, dass mittelmäßige Geister so etwas überhaupt nicht mögen, denn sie wollen in ihrem bequemen Konformismus nicht von irgendwelchen Querdenkern gestört werden. Sie wollen das, was alle wollen. Sie finden gut, was alle gut finden. Nur dann ist man à la mode. Und darum geht es diesen Leuten. Da es aber leider sehr viele dieser mittelmäßigen Geister gibt, wirst du dich auf einen Sturm der Entrüstung einstellen müssen. Viel Glück dabei, wünscht dir dein Pietro.
Mein lieber Freund, was du mir da androhst, ist ja längst schon geschehen. Die Kritik fällt überwiegend negativ aus. Auch die Schriftstellerkollegen des Vieux-Seux-Kreises hier in Florenz zeigen sich verständnislos. Wenn ich etwa davon rede, dass es keine absoluten Wahrheiten gibt, schreien sie vor Entsetzen auf und rufen: Ein Materialist, ein Pessimist oder was ihnen sonst noch an leeren Floskeln einfällt. Besonders hart fällt das Urteil von Niccolò Tomasseo aus. Für ihn sind meine Texte das bedauerliche Produkt eines Nihilisten. Ich frage dich, Pietro, warum verstehen sie mich nicht? Das Nichts, von dem ich rede, ist doch nicht schlechthin nichts, sondern das Nichts steht doch hier für das, was wir mit unseren Sinnen und unserer Vernunft nicht begreifen können. Das Nichts ist doch eine Chiffre für das, was sich seinsmäßig nicht verstehen lässt. Wir können doch, wenn wir mit uns selbst ehrlich sind, über das hinaus, was wir in Raum und Zeit erleben, nichts wissen. Ausgenommen ist hier natürlich Niccolò Tomasseo, der kann es wissen, weil dort ja sein Gott sitzt, der ihm alles ins Ohr flüstert. Da ich aber dieses vertrauliche Geflüster nicht kenne, wirft er mir Nihilismus und Atheismus vor. Es ist so töricht, wenn man solche Diskussionen führen muss. Im Moment bin ich deshalb wieder ganz bei der Lyrik. Mein Ziel ist die herbe Wahrheit. Die blinden Geschicke der sterblichen und der ewigen Dinge zu erforschen. Wozu es geschaffen wurde, das Menschengeschlecht, zu welchem letzten Ziele das Schicksal und die Natur es drängen. Wem all unsere Schmerzen Lust und Nutzen verschaffen. Wozu und nach welchen Gesetzen geheimnisvoll dies Universum sich dreht, das die Weisen aufs Höchste rühmen, während mir schon das Staunen genügt. Mit solchen Betrachtungen will ich die Stunden der Muße verbringen. Die Wahrheit, die man erkennt, auch wenn sie traurig ist, hat ihre Freuden. Und wenn ich die Wahrheit erörtere, ob dann den Leuten das, was ich sage, bisweilen missfällt oder ob sie es missverstehen, es wird mich nicht schmerzen.
In Florenz besucht Giacomo Leopardi auch regelmäßig die literarischen Salons, vorzugsweise den von Carlotta Medici Lenzoni oder von Charlotte Bonaparte, der Nichte Napoleon Bonapartes. An seine Schwester Paulina schreibt er:
Liebste Pilla, gestern war ich bei Charlotte Bonaparte zu Besuch. Sie ist die Tochter von Joseph Bonaparte, der für seinen Bruder Napoleon einst König von Spanien und Neapel war. Nachdem ihr Ehemann, ihr Cousin Louis, gestorben ist, kam sie nach Florenz, wo sie nun im Palazzo Serritori wohnt. Die Prinzessin ist eine zauberhafte Person. Nicht schön, aber geistreich und mit gutem Geschmack und sehr gebildet. In Florenz reißt man sich darum, bei ihr eingeladen zu werden.
In diesen Tagen überarbeitet Giacomo Leopardi auch die Gedichte, die er bisher geschrieben hat, um sie in einer neuen Ausgabe herauszubringen. Denn er benötigt dringend Geld, um seinen weiteren Aufenthalt in Florenz finanzieren zu können. Monaldo Leopardi weigert sich beharrlich, seinen Sohn regelmäßig finanziell zu unterstützen. Er tut alles, um Giacomo wieder nach Recanati zurückzuholen. Er ist überzeugt, dass sein Sohn wegen seiner körperlichen Gebrechen zu Hause leben sollte. Vor einem Jahr hatte der ehemalige neapolitanische General Pietro Colletta, der in Florenz im politischen Exil lebt, Giacomo Leopardi das Angebot gemacht, ihn ein Jahr großzügig zu bezahlen, wenn er dessen Manuskripte für ein Buch über die Geschichte Neapels überarbeite. Leopardi hatte dieses Angebot gerne angenommen. Als nun aber die vereinbarte Zeit abgelaufen war, geriet er in eine gewisse Unruhe.
»Mein lieber Carlo«, mein geliebter Bruder, mir steht wieder einmal das Wasser bis zum Hals. Ich setze jetzt alle Hoffnung darauf, dass ich recht bald erfolgreich meine Gedichte verkaufen kann, denn sonst weiß ich nicht, wie es hier weitergehen soll. Die mit General Colletta vereinbarten Zahlungen laufen im nächsten Monat aus. Er hat mir auch schon mitgeteilt, dass es keine Verlängerung geben wird. Der alte Herr ist nicht gut auf mich zu sprechen, weil ich mich nicht genug um die Bearbeitung seines Buches gekümmert habe. Ich habe es versucht, aber es war unmöglich. Was er geschrieben hat, ist so chaotisch, dass man alles neu schreiben müsste. Aber im Moment habe ich andere Sorgen. Mich quält wieder einmal die Entzündung meiner Augen, die dieses Mal besonders heftig zu werden scheint. Daher verbringe ich jetzt meine Tage im Bett und schwelge in Erinnerungen und Träumen.
O graziosa luna, io mi rammento che or volge l'anno sopra questo colle io venia pien d'angoscia a rimirarti. E tu pendevi allor su quella selva siccome or fai che tutta la rischiari. Ma nebuloso e tremulo dal pianto che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci il tuo volto apparia. Che travagliosa era mia vita. ed è ne cangia stile, o mia diletta luna. Eppur mi giova la ricordanza e il noverar l'etate del mio dolore. O come grato occorre nel tempo giovanil, quando ancor lungo la speme e breve alla memoria il corso.
O du liebreicher Mond, ich erinnere mich, wie ich kaum ein Jahr ist es her, auf diesen Hügel voller Trübsal kam, dich zu betrachten. Du schwebtest damals über jenem Walde, so wie du jetzt mit Licht ihn überflutest. Doch nebelhaft und zitternd zwischen Tränen, die mir die Augen netzten, trat dein Antlitz meinem Blicke entgegen. Denn mein Leben war voller Gram und ist es unverändert, geliebter Mond. Und dennoch macht mir Freude, zurückzudenken und mich zu besinnen, wie alt mein Schmerz ist. Wie willkommen steigt im Jugendalter, wenn noch weite Wege die Hoffnung geht und kurze das Gedenken, Erinnerung an vergangene Dinge auf, auch wenn sie schmerzen und der Kummer dauert.
Il rimembrar delle passate cose, ancor che triste, e che l'affanno duri.
Florenz war in dieser Phase der Restaurationspolitik nach dem Wiener Kongress in Italien so etwas wie eine Oase. Der habsburgische Großherzog Ferdinand III. Hatte eine tolerante Politik vertreten. So war die Toskana-Metropole zu dieser Zeit zu einem Zufluchtsort für liberal denkende Kulturschaffende aus anderen italienischen Staaten geworden. Es waren auch zahlreiche politische Exilanten gekommen, zum Beispiel aus dem Herrschaftsgebiet der spanischen Bourbonen in Neapel. Zu ihnen gehörte auch Baron Alessandro Poerio. Mit ihm zusammen besuchte Leopardi oft die literarischen Salons in Florenz. Vor 3 Jahren hatte Baron Poerio ihn auch mit dem 22-jährigen Antonio Ranieri, einem jungen Historiker aus Neapel, bekannt gemacht, der damals ebenfalls in Florenz im Exil lebte. Der junge Neapolitaner war aber schon bald darauf zu einer Bildungsreise in mehrere europäische Länder aufgebrochen.
Mein geliebter Bruder, du erinnerst dich vielleicht, dass mir vor längerer Zeit Alessandro Poerio seinen Landsmann Antonio Ranieri vorgestellt hat. Jetzt habe ich ganz unerwartet einen Brief von Ranieri erhalten, in dem er mir mitteilt, dass er sich auf der Rückreise befinde und schon bald nach Florenz zurückkommen werde. Ich habe damals seine Abreise sehr bedauert, weil ich den Eindruck hatte, dass wir uns auf Anhieb sehr gut verstanden haben. Antonio Ranieri denkt in vielen Dingen ähnlich wie ich. Ich könnte mir daher vorstellen, dass ich mit ihm vielleicht meinen Plan, eine eigene Zeitschrift herauszugeben, realisieren könnte. Ich warte bereits voller Ungeduld auf seine Rückkehr. Addio, dein Muccio.
In einem Brief an eine Bekannte beschreibt Baron Alessandro Poerio seinen jungen neapolitanischen Landsmann so.
Antonio Ranieri ist dem sehr ähnlich, was man heute den Typ junger Wärter nennt. Er gefällt sich durchaus in dieser Rolle. Ranieri ist ein Romantiker, allerdings mit der Leidenschaft eines Süditalieners, also der Gabe, große Probleme zu bagatellisieren und Belanglosigkeiten zu dramatisieren. Wenn dieser gut aussehende junge Mann nun aus England und Frankreich zurückkehrt und mit dem für ihn typischen hellblauen Frack, den gelben Hosen und den kniehohen Stiefeln in der Gesellschaft auftritt, werden ihm wohl bald auch in Florenz viele Frauenherzen zu Füßen liegen.
Ich habe auf meinen Reisen durch Europa oft an Giacomo denken müssen. Dieser kleine, schmächtige Mann mit den leuchtenden Augen hat auf mich einen enormen Eindruck gemacht. Seine Vorstellung, dass Poesie und Philosophie sich gegenseitig ergänzen sollten, fasziniert mich. Ich brachte in Erfahrung, dass er inzwischen in der Via del Fosso wohnte. Dort fand ich ihn in einem kleinen, bescheidenen Zimmer. Er war in einem elenden Zustand. Er litt unter großen Schmerzen und konnte sehr schlecht sehen. Giacomo war völlig verzweifelt und klagte, dass er kaum noch Geld habe und deshalb wohl bald zu seiner Familie zurückkehren müsse. Bei dem schwachen Schein der Lampe konnte ich erkennen, dass Tränen über sein Gesicht liefen.
Der schöne Antonio, wie der junge Neapolitaner schon bald von den Damen in Florenz genannt wurde, nahm sich eine Unterkunft in der Nähe von Leopardis Zimmer und besuchte ihn von jetzt an täglich. Er kümmerte sich rührend um seinen Dichterfreund und versuchte, ihn aufzuheitern. Die Unbeschwertheit dieses jungen Mannes gab Giacomo Leopardi schon bald wieder neue Lebensimpulse.
Giacomo hatte mit dem Verleger Piatti in Florenz vereinbart, eine Sammlung seiner Gedichte zu veröffentlichen. Da er wegen seines Augenleidens die Korrekturfahnen nicht lesen konnte, habe ich das für ihn übernommen. Die Zusammenarbeit machte uns viel Spaß. Ich fühlte mich wohl in seiner Gegenwart. Oft blieb ich auch über Nacht bei ihm und schlief auf dem Kanapee in seinem Zimmer. Eines Tages fasste ich dann den Entschluss und sagte, »Giacomo, du wirst nicht nach Recanati zurückgehen. Wir werden das zusammen schaffen.« Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass damit für ihn und für mich ein neues Leben begann.
Es gab zwischen diesen beiden so unterschiedlichen Männern von Anfang an eine gegenseitige Anziehung. Bei aller Verschiedenheit spürten sie wohl eine Art Seelenverwandtschaft in ihrem Denken und Fühlen. Dazu kam, dass Antonio, wie er es anderen gegenüber ausdrückte, den Freund als ein außergewöhnliches Genie bewunderte und verehrte. Für Giacomo hatte diese Freundschaft zusätzlich auch einen gewissen erotischen Aspekt, denn er nahm durch die Nähe zu diesem jungen, schönen Mann in gewisser Weise Anteil an dessen physischer Präsenz, die alles das verkörperte, was ihm selbst fehlte.
»Liebster Peppino, mein lieber Cousin, ich fühle mich wieder besser, auch wenn meine Augen sich nicht so richtig erholen wollen. Zu meiner großen Freude lebe ich jetzt mit meinem über alles geschätzten Freund Antonio Ranieri zusammen. Er ist wie ein Engel in mein Leben getreten. Wir haben nun beschlossen, dass wir hier in Florenz eine neue Zeitschrift auf den Markt bringen wollen. Sie soll jeden Samstag erscheinen. Ein Verleger aus Livorno ist bereit, zunächst die Finanzierung zu übernehmen. Wir brauchen nur noch die Genehmigung der florentinischen Behörden.«
Das Konzept für diese Zeitschrift hatten Leopardi und Ranieri bereits gemeinsam ausgearbeitet. Ihre Absicht war es, auf die unterschätzte Bedeutung der Nutzlosigkeit aufmerksam zu machen. In einer Vorankündigung schrieben sie:
»In einer Zeit, in der jedes bedruckte Papier, einschließlich der Visitenkarten, nützlich zu sein hat, scheint es uns angebracht, ein Journal herauszubringen, das sich endlich zur Nutzlosigkeit bekennt. Wir wollen uns stark machen für das Angenehme, wie etwa die Illusionen und Fantasiebilder der Dichtung. Also alles das, was heute als überflüssig angesehen wird.«
Doch der Regierung war dieses Vorhaben suspekt. Man befürchtete, dass es sich um Freidenker handeln könnte, die mit ihren Gedanken provozieren wollten. Das fragwürdige Experiment wurde deshalb abgelehnt.
»Dies dünkelhafte Jahrhundert, das sich in leeren Hoffnungen nährt, nach Phrasen süchtig, der Tugend feind, das töricht nach Nutzen trachtet und sich nicht wundert, dass eben seinetwegen das Leben unnützer wird, ihm überlegen fühle ich mich. Ich verlache die Meinungen der Menschen, die schwankende Menge, die edle Gedanken nicht ehrt, würdig, dich zu verachten und Fußtritte wert.«
Am 1. Oktober 1831 stiegen dann Giacomo Leopardi und Antonio Ranieri überraschenderweise in eine Kutsche, um nach Rom zu fahren. Die plötzliche Abreise löste allgemeine Verwunderung aus. Keiner der beiden hatte den Freunden den Grund für diese Reise mitgeteilt. Sie schwiegen aus Diskretion. Denn Antonio Ranieri hatte eine Affäre mit einer verheirateten älteren Frau. Es war die Schauspielerin Maria Maddalena Pelzett, die sich mit ihrer Theatertruppe auf Tournee befand und gerade in Rom gastierte. Auch Giacomo war diese plötzliche Abreise durchaus entgegengekommen, denn Fanny, eine Dame der florentinischen Gesellschaft, hatte zu dieser Zeit seine Gefühle etwas durcheinandergebracht und er wollte Abstand von ihr gewinnen. Seinem Freund Alessandro Poerio teilte er mit:
»Lieber Sandro, wahrscheinlich bilde ich mir nur ein, dass Fanny Targioni mich gern in ihrer Nähe hat. Die ganze Stadt kennt schließlich ihren charmanten jungen Liebhaber, Carlo Torrigiani, der allerdings beabsichtigt, demnächst nach New York auszuwandern. Hinter vorgehaltener Hand werden bereits Wetten abgeschlossen, wer wohl der nächste Auserwählte sein könnte. Ich weiß nicht, warum ich immer wieder solche Frauen wie Fanny interessant finde. Vielleicht, weil ich bei ihnen nie etwas erreichen werde.
Der Brief, den Giacomo Leopardi aus Rom an Fanny Tagioni Tozzetti schreibt, ist bewusst sachlich gehalten.
Liebe Signora Fanny, viel Neues werdet ihr sicherlich nicht von mir erwarten. Wie ihr wisst, interessieren mich die aktuellen Dinge in der Welt nicht. Ich verabscheue auch jede Art von Politik, weil ich glaube, dass die Menschen unter allen Regierungsformen letztlich immer unglücklich sein werden. Wenn man heute sogar vom Glück der Massen spricht, kann ich nur lachen. Mein Gehirn ist zu klein, um eine glückliche Masse fassen zu können, die doch letztlich nur aus unglücklichen einzelnen Individuen zusammengesetzt sein kann. Ich hingegen habe große Sympathien für die Türken und die anderen Orientalen, die sich damit zufrieden geben, wenn sie den ganzen Tag ruhig dasitzen und völlig unaufgeregt dieser lächerlichen Existenz ins Gesicht schauen. Grüßen Sie herzlich Ihre kleinen Töchter von mir. Addio. Ihr Giacomo Leopardi.
Ranieris Affäre mit der Schauspielerin Lena Pilzett endete so schnell, wie sie begonnen hatte. Lena kehrte zu ihrem Ehemann, dem Schauspieler Ferdinando Pilzett, zurück, mit dem sie jeden Abend zusammen auf der Bühne stand. Antonio tröstete sich dann vorübergehend in Florenz mit Fanny, die endlich auch den begehrten jungen Neapolitaner in die Kollektion ihrer Liebhaber einreihen konnte. Baron Alessandro Poerio schreibt in sein Tagebuch:
In Florenz kam nun das Gerücht auf, dass es sich zwischen Fanny, Antonio und Giacomo um eine Ménage à trois handle. Als Giacomo davon erfuhr, amüsierte es ihn. Er hat es nicht dementiert.
Schon bald überstürzten sich die Ereignisse. Der neue König Ferdinand II. In Neapel hatte eine Amnestie für alle politisch Verfolgten erlassen. Antonio Ranieri, der als politisch Verdächtiger 2 Jahre zuvor nicht nach Neapel hatte kommen dürfen, als seine Mutter im Sterben lag, nutzte jetzt die Chance, um endlich seinen Vater und seine Geschwister in seiner Heimatstadt zu besuchen. Nach Ranieris Abreise verschlechtert sich der Gesundheitszustand Leopardis rapide. Kopfschmerzen, häufiges Nasenbluten, Erstickungsanfälle und die entzündeten Augen fesseln ihn immer wieder ans Bett. Er vermisst Antonio, dem er nun regelmäßig Briefe nach Neapel schickt, die sich in ihrer Dramatik irgendwann bis zum Äußersten steigern.
Mein geliebter Totono, ich liege im Bett, ich bin sehr schwach, ich sehe kaum noch etwas, deshalb schreibe ich nur wenige Zeilen. Du, meine geliebte Seele, mein einziger Trost. Ohne dich bin ich die unglücklichste Kreatur auf Erden. Hoffentlich werde ich dich noch einmal umarmen können, bevor ich sterben muss. Addio. Addio mit 1000 Küssen. Dein Giacomo.
La Torturella, la Torturella. Piange si lamenta, piange si lamenta. Piange si lamenta. Della persa compagna, della persa compagna, care maestra sull'ala se ne va per la foresta, per la foresta.
In Neapel erklärte mir der zuständige Präfekt, dass nur der König selbst mir völlige Straffreiheit gewähren könne. Also erwartete ich mit großer Spannung meine Audienz bei Ferdinand II. Als er mich dann endlich empfing, hörte er sich meine Geschichte in aller Ruhe an und sagte dann: »Sie sind frei, Ranieri. Holen Sie Ihren Freund aus Florenz nach Neapel, damit er hier unter unserer Sonne und in unserem milden Klima wieder gesund werden kann.«
Sie hörten den zweiten Teil der Sendung »Alles ist eitel, außer dem schönen Trug«. Eine lange Nacht über den skeptischen Romantiker Giacomo Leopardi. Eine Sendung von Rüdiger Achenbach. Nach den Nachrichten folgt der dritte und letzte Teil dieser langen Nacht, in der es um die letzten Jahre im Leben von Giacomo Leopardi geht, die er im lebensfrohen und turbulenten Neapel verbringt. Zum ersten Mal lernt er hier das pralle und deftige Leben der Menschen in den volkstümlichen Stadtvierteln kennen. Doch der heitere Tanz am Fuße des Vulkans führt auch zu seinem frühen Tod, der sich zu einem rätselhaften Kriminalfall entwickelt.
Was sind denn die Werke des Menschen anderes als unnützes Spiel? Ist etwa die Wahrheit weniger unnütz als Irrtum und Trug? Zur Hilfe kam uns, mit heiterer Täuschung, beglückenden Träumen, selbst die Natur.
La Turturella, la Turturella. piange e si lamenta, piange e si lamenta, piange e si lamenta della persa compagna, della persa compagna, care mesta sola la se ne va per la foresta, per la foresta.
In den vorangegangenen zwei Stunden ging es um die wichtigsten Stationen der Kindheit und Jugend Giacomo Leopardis, der 1798 in der italienischen Provinzstadt Recanati im päpstlichen Kirchenstaat geboren wurde und dort im Stammsitz der Familie aufwuchs. Neben einem intensiven Studium der antiken Literatur begann er als Jugendlicher Gedichte zu schreiben und sich für die Philosophie zu interessieren. Er beschäftigt sich zunehmend mit den Fragen der menschlichen Existenz. Sein Ziel ist es, Poesie und Philosophie miteinander zu verbinden. Seit seinem 16. Lebensjahr litt er an einer damals von der Medizin nicht erkannten Krankheit. Sein Körper verformte sich und vor allem sein Augenleiden hinderte ihn oft am Lesen und Schreiben. Dennoch wagte er den Sprung ins Leben der italienischen Metropolen. Die meiste Zeit verbrachte er in Florenz, das damals mit seinen literarischen Salons der Mittelpunkt des kulturellen Lebens in Italien war. Mit seinen Gedichten und Prosatexten machte er sich aber auch viele Feinde und brachte sich in Konflikt mit der Zensur. Aber er hatte auch treue Freunde an seiner Seite, wie zum Beispiel Antonio Ranieri, den jungen neapolitanischen Historiker, der ihn einlud, mit ihm in dessen Heimatstadt Neapel zu kommen. Die Freundschaft mit Ranieri sollte Giacomo Leopardis Leben völlig verändern. In Neapel lernt er zum ersten Mal das bunte Leben in dieser außergewöhnlichen Stadt kennen. Aber hier kommt es auch zu seinem frühen Tod, der sich zu einem rätselhaften Kriminalfall entwickelt.
Pietro Giordani an Jean-Pierre Vissieux in Florenz. Lieber Jean-Pierre, ich bin genauso überrascht wie Sie, dass unser gemeinsamer Freund Giacomo Leopardi sich entschlossen hat, nach Neapel zu ziehen. Ich habe dies von seinem Cousin, dem Marchese Giuseppe Melchiori, erfahren. Von Giacomo selbst habe ich schon länger keine Nachrichten erhalten, was mich verwundert, und ich gebe zu, dass es mich auch enttäuscht. Denn, wie Sie wissen, kenne ich Giacomo schon seit seiner Jugend. Zwischen uns bestand immer ein enges und vertrautes freundschaftliches Verhältnis. Selbst Giacomos Vater, der Graf Monaldo Leopardi, hat es nie geschafft, Giacomo von mir fernzuhalten, obwohl er es immer wieder versucht hat. Er warf mir vor, ich hätte Giacomo freidenkerische und atheistische Ideen in den Kopf gesetzt und ihn seinem Elternhaus entfremdet. Erst später habe ich erkannt, dass für Monaldo Leopardi jeder verdächtig ist, der dessen reaktionär-politische Ansichten nicht teilt. Auch Giacomo ist irgendwann jeder politischen Auseinandersetzung mit seinem Vater aus dem Weg gegangen. Er hatte längst seine eigenen Ideen, was dem Vater überhaupt nicht recht war. Außerdem hat Monaldo immer wieder versucht, Giacomo in Recanati festzuhalten. Wie mir Giuseppe Melchiori mitteilte, soll Monaldo Leopardi getobt haben, als Giacomo plötzlich seiner Familie in Recanati mitgeteilt hat, dass er nun nach Neapel ziehen werde, weil er die Hoffnung habe, dass das milde Klima seiner Gesundheit guttun werde. Und nun erfahre ich von Melchiori, dass der Start dort in der neuen Umgebung für ihn und Antonio Ranieri nicht sehr erfreulich gewesen sein soll. Denn schon nach kurzer Zeit sei es zu einem Zerwürfnis mit der Vermieterin gekommen. Giacomo soll sie des versuchten Diebstahls beschuldigt haben. Und die Vermieterin, eine Signora Rosa, soll Ranieri vorgeworfen haben, ihr mit Giacomo einen Mann mit ansteckenden Krankheiten ins Haus gebracht zu haben. So mussten sie schon nach kurzer Zeit eine andere Wohnung suchen. Wie das nun ausgegangen ist, ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass Giacomo selbst sich bald mal wieder bei mir melden wird. Mit besten Grüßen, Ihr Giordani.
Quando sponde la luna a mare chiara, pure le pesce ci fanno l'amore. S'arrivata nell'onna del mare, capo la brezza cagnano colore. Quando sponde la luna a mare chiara.
Von unserer Wohnung aus haben wir einen wundervollen Blick auf den gesamten Golf von Neapel und den Vesuv. Es ist faszinierend, den Vulkan zu beobachten. Tagsüber sieht man, wie Rauch aufsteigt, und nachts kann man beobachten, wie die glühende Lava auf einer Seite des Vulkans hinunterfließt.
Schreibt Giacomo Leopardi an seine Familie in Recanati. Im Dezember 1833 waren Antonio Ranieri und er in eine große Wohnung im Palazzo Camarota in unmittelbarer Nähe der berühmten Via Toledo gezogen, der Lebensader in Neapels Altstadt. Bei ihnen lebt jetzt auch ein treuer Diener der Familie Ranieri, Pasquale Ignara, der vor allem für sie kochen soll.
Das bunte Treiben in dieser bizarren und lebhaften Stadt ist unbeschreiblich. Alles wird hier lautstark auf den Plätzen und Straßen ausgetragen. Überall wird gesungen und es erklingen Mandolinen. Hier versteht man, wie sehr das Klima auch die Mentalität der Menschen beeinflusst.
Auf der Via Toledo schlängeln sich Kutschen durch die Menschenmenge und überall bieten umherziehende Händler so ziemlich alles an, was sich in einem Bauchladen transportieren lässt. Von Wein und Käse bis zu Bürsten, Blumen oder Kanarienvögeln. Am Straßenrand seifen Barbiere ihre Kunden für die Rasur ein. Geldwechsler haben ihre Tische aufgestellt. Daneben werden die Schreiber umlagert, die für das einfache Volk amtliche Formulare ausfüllen oder Liebesbriefe aufsetzen. Und der Cantastorie erzählt zum tausendsten Mal die Liebesgeschichte von Pulcinella und Colombina, die allerdings jedes Mal anders ausgeht.
Capitano, do legno genovese, e c'era.
An der Via Toledo, die der französische Schriftsteller Stendhal einmal die belebteste Straße der Welt nannte, liegt auch der Largo della Carità. An diesem Platz, im Café von Vito Pinto, war auch regelmäßig Giacomo Leopardi anzutreffen. Hier konnte er ein Sorbet nach dem anderen verschlingen. Er war gierig danach. Dazu bestellte er sich oft noch einen Kaffee, in den er so viel Zucker rührte, dass sich in der Tasse eine sirupartige Masse bildete. Er war vom Leben in Neapel fasziniert. Stundenlang beobachtete er von seinem Ecktisch vor dem Café aus das Treiben um ihn herum. Für ihn war es wie ein Freilichttheater, in dem es jeden Tag aufs Neue eine Commedia dell'arte oder eine griechische Tragödie zu sehen gab. Hier fand Giacomo Leopardi in besonderer Weise eine Bestätigung dafür, dass die Vorstellungskraft im Leben des Menschen eine besondere Rolle spielt. Er behauptete sogar, dass allein die Fantasie, mit der uns die Natur ausgestattet hat, die Menschen über das reine Dahinvegetieren hinausheben könne.
Überall, wo wir mit unseren Sinnen und unserem Verstand an die Grenzen von Zeit und Raum stoßen, können wir mit unserer Fantasie ins Unbegrenzte und Unendliche vordringen. Außerdem nimmt ein Mensch, der intensiv mit seiner Vorstellungskraft lebt, die Welt doppelt wahr. Er nimmt die Realität auf, die ihn umgibt, und gleichzeitig stößt er bis ins Innere der Dinge vor. Ich denke, dass ein Dichter, wenn er denn ein wirklicher Dichter ist, mit seiner besonderen Fantasie eine Art Mittlerrolle einnehmen kann. denn ein Poet kann mir Fantasiebilder anbieten, die mich persönlich besonders stark berühren, weil sie vielleicht Erinnerungen in mir wachrufen. Für mich ist das zum Beispiel der Mond, den ich schon in meiner Kindheit nachts vom Fenster aus beobachtet habe. Er wurde mir in meiner Fantasie so vertraut, dass ich bis heute mit ihm spreche und ihm meine innersten Gedanken anvertraue. Ein Fantasiebild kann unsere Seele zum Atmen bringen und für uns zu einem Symbol werden, durch das wir uns letztlich der Bedingungen unserer Existenz bewusster werden. Michel de Montaigne hat das einmal so beschrieben: Durch meine Fantasie versuche ich nicht, die Dinge zu erkennen, sondern mich selbst. Und ich füge hinzu: Nur wer sich selbst in seinem tiefsten Inneren kennenlernt, wird auch die Welt besser verstehen lernen.
Leopardi macht deutlich, dass es sich hier, im Gegensatz zu einer wissenschaftlichen Wahrheit, die jeder objektiv nachvollziehen kann, um eine existenzielle Wahrheit handelt, die gerade darum, da sie rein subjektiv ist, für andere völlig bedeutungslos sein kann. Er spricht deshalb auch von einer Überphilosophie, denn es geht ihm nicht um ein raffiniert ausgeklügeltes philosophisches System, sondern um die Verschränkung von Ästhetik und Philosophie, die sich, wie in der Antike, als Hilfe zur Lebenskunst versteht. Für Leopardi sind gerade die Menschen am wenigsten unglücklich, die sich den Fantasiebildern hingeben können und durch die Poesie Befriedigung erfahren.
Deshalb behaupte ich, dass nur der ein hilfreicher Philosoph sein kann, der auch ein guter Poet ist. Ein guter Poet ist immer auch ein hilfreicher Philosoph.
Che bella cosa è una giornata sola, un'aria serena dopo una tempesta, quell'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa è una giornata sola.
Im milden Klima am Golf von Neapel verbesserte sich Leopardis Gesundheitszustand von Tag zu Tag. Das Nasenbluten und vor allem die Erstickungsanfälle ließen deutlich nach. Allerdings gaben die entzündeten Augen weiterhin Anlass zur Sorge. Giacomo konnte kaum noch schreiben und war immer häufiger darauf angewiesen, Antonio Ranieri zu diktieren. Auch die finanzielle Lage blieb prekär. Die Zuwendungen, die die beiden von ihren Vätern erhielten, erlaubten keine größeren Ausgaben. Aufträge, die Einnahmen hätten bringen können, waren ausgeblieben. Mehrere Projekte, die sie in Angriff genommen hatten, wie zum Beispiel der erneute Versuch, eine Zeitschrift zu gründen, waren gescheitert. Auch der Antrag Leopardis, in der Wohnung Privatunterricht in den alten Sprachen zu erteilen, wurde abgelehnt. Inzwischen waren sie in den höher gelegenen Stadtteil Stella gezogen. Dort hatten sie in der kleinen Gasse Vico del Pero eine preisgünstige Wohnung gefunden. Neben dem Koch Pasquale zog jetzt Antonios 16-jährige Schwester Paulina zu ihnen, die auch vorher schon im Haushalt geholfen hatte.
Pietro Giordani an Giuseppe Melchiori in Rom. Lieber Giuseppe, ich danke dir für deinen Brief und die Mitteilung, dass Giacomo innerhalb Neapels noch einmal umgezogen ist. Er selbst hat mir auch vor einigen Tagen geschrieben und mir erklärt, dass er und Ranieri mit dem wenigen Geld, das ihnen zur Verfügung stehe, kaum über die Runden kommen könnten. Deshalb sei es dringend notwendig gewesen, eine etwas kleinere Wohnung zu mieten. Ich denke, dass ein wohlhabender Vater wie Monaldo Leopardi sich schämen sollte, seinen Sohn unter solchen Umständen leben zu lassen. Es ist geradezu ein Skandal, dass die reiche Familie Leopardi ihren ältesten Sohn so demütigt. Und das alles nur, weil Monaldo Leopardi ihn auf diese Weise zwingen will, nach Recanati zu kommen, um zu Hause zu leben. Karl von Bunsen, der preußische Botschafter in Rom, erzählte mir, er sei vor einigen Wochen in Neapel gewesen und habe dort auch Giacomo getroffen. Er sei entsetzt über dessen Aussehen gewesen. Denn Giacomo habe alte, abgetragene Kleider getragen und auch die Schuhe hätten dringend repariert werden müssen. Und wie ich gehört habe, hat selbst der strenge Carlo Antici seinem Schwager Monaldo geschrieben, dass es dessen Pflicht sei, Giacomo genügend Geld zukommen zu lassen, um ein standesgemäßes Leben führen zu können. Carlo Antici hat Monaldo vorgehalten, dass er selbst seinem jüngsten Sohn, der noch Schüler im Internat ist, jeden Monat mehr Geld zukommen lasse, als Monaldo Giacomo zur Verfügung stellt. Wir können nur hoffen, dass Giacomo möglichst bald eine Möglichkeit findet, seinen Lebensunterhalt selbst bestreiten zu können. In alter Freundschaft, Pietro.
Seit wir dort oben in Stella wohnten, hatte sich Giacomo angewöhnt, den Tag zur Nacht und die Nacht zum Tag zu machen. Unser Koch, der arme Pasquale, musste ihm jetzt nachmittags das Frühstück und am späten Abend das Mittagessen zubereiten. Da wir anderen uns diesem Lebensrhythmus nicht anpassen wollten, machte Giacomo seine nächtlichen Exkursionen durch die populären Stadtviertel meistens allein. Manchmal begleitete ihn unser griechischer Freund Costantino Magaris, der mir dann von diesen bizarren nächtlichen Streifzügen berichtete.
In diesen Nachtstunden lebte Giacomo Leopardi völlig auf. Es schien, als ob er nachholen wolle, was er in seinem bisherigen Leben versäumt hatte. Dazu boten die Nächte in Neapel jede Menge Gelegenheiten. Hier gab es eigentlich alles und alles war möglich. Ausgelassene, fröhliche Lebenslust neben Prügeleien und Messerstechereien, heitere Musik, Tänze neben Eifersucht und Ehestreit auf offener Straße. Hier treffen sie alle zusammen. Die Hehler, die Taschendiebe, die Schmuggler, die Zuhälter. Und dazwischen begegnet man barfüßigen Mönchen und Matrosen aus aller Welt. Man sieht Zigeunerinnen, die aus der Hand lesen, und Mädchen und Jungen in allen Hautfarben, die sich ohne jedes Schamgefühl prostituieren. Das alles schien Giacomo Leopardi wie ein Süchtiger in sich aufzunehmen. Besonderen Spaß hatte er am Lottospiel, wie der Riffer, bei der schrill aufgetakelte Transvestiten die Zahlen aus der Tombola zogen. Sobald Giacomo sich einer dieser Lottobuden näherte, kamen die Leute gleich auf ihn zugestürzt und strichen über seinen Rücken. Denn Bucklige, davon ist man hier überzeugt, bringen Glück.
Aber es gab auch Nächte, in denen Giacomo es ablehnte, dass ihn jemand begleitete. Das machte uns neugierig. Einmal ist Costantino ihm dann heimlich gefolgt, um herauszufinden, wo er hinging. Zu unserer Überraschung trieb er sich dann in den schlimmsten Spelunken im Hafenviertel herum, wo er sich mit fragwürdigen jungen Männern traf. Giacomo hat nie über diese Begegnungen gesprochen. Für uns blieben diese Personen namenlose und geheimnisvolle Unbekannte. Auch über die Treffen mit dem Jungen, der Michele Opalonetto genannt wurde, und der ihn mit einer Kutsche zu Spazierfahrten abholte, erzählte Giacomo niemals etwas. Vor allem seine nächtlichen Streifzüge eröffneten Giacomo Einblicke in eine Welt, die ihm bisher vollkommen fremd gewesen war. Zweifellos waren die volkstümlichen Stadtviertel inzwischen der Teil von Neapel, in dem er sich am wohlsten fühlte. Dagegen hatte er sich aus der bürgerlichen Welt der Stadt fast ganz zurückgezogen. Zwischen ihm und den meisten neapolitanischen Literaten gab es sogar erbitterte Feindschaft.
Eskaliert war der Konflikt, als die staatliche Zensur Leopardis Gedichte und Prosaschriften als atheistische Schriften verboten hatte. Es stand für Leopardi außer Zweifel, dass er das den Priestern und einer bestimmten Gruppe von bürgerlich-katholischen Intellektuellen in Neapel zu verdanken hatte, die ihn schon länger mit ihren Artikeln in den Zeitungen an den Pranger stellten.
Diese bürgerlichen Intellektuellen waren verärgert, weil Giacomo sich in seinem Dialog zwischen Timander und Eleander über das optimistische Fortschrittsdenken lustig machte, das für diese Leute zu ihrem Glaubensbekenntnis gehörte.
In einigen seiner Schriften griff er auch offen die Rolle der Zeitungen an, die diese in der modernen Massengesellschaft spielten. Er warf ihnen vor, dass sie den Menschen einredeten, was sie zu denken hatten, und alle unbequemen Denker ausgrenzten. Die Literaten in Neapel wussten, dass diese Kritik auch an sie gerichtet war. Außerdem hatte Giacomo das gesamte katholische Bürgertum in Neapel gegen sich aufgebracht, weil er in seinem Dialog zwischen einem Kobold und einem Gnom gewagt hatte, das christliche Weltbild in Frage zu stellen. In diesem Gespräch ging es darum, dass entgegen der kirchlichen Lehre die Welt keineswegs der Menschen wegen geschaffen worden sei. Im Gegenteil. Das Universum werde die Menschen nicht einmal vermissen, wenn diese irgendwann aussterben. Damit hatte er für seine Gegner die atheistische Katze aus dem Sack gelassen.
Viele von diesen bürgerlichen Intellektuellen waren früher einmal Revolutionäre gewesen. Doch nach dem Ende der Herrschaft Napoleons in Neapel gaben erneut die absolutistisch-reaktionären spanischen Bourbonenkönige den Ton an, die die alte Ordnung wieder einführten. Da der Wind sich nun gedreht hatte, zog ein großer Teil der einst revolutionär gesinnten Intellektuellen es vor, sich anzupassen und doch lieber die absolutistische Restauration zu unterstützen. Leopardi nannte sie die Neubekehrten, weil sie sich nun wieder voll auf die Seite der absolutistischen Monarchie stellten und dabei auch ständig ihren wiederentdeckten Katholizismus zur Schau stellten. Giacomo Leopardi widmete diesen heuchlerischen Opportunisten sogar eine eigene Satire, mit der er seine Verachtung ihnen gegenüber zum Ausdruck brachte.
»Mich hassend, will sich neu zu Gott bekehren, dies ganze Heer und heilige Sprüche keifen. Den Menschen und dem Himmel wollen sie gefallen, indem sie selbst mit Ignoranz in Torheit lallen.«
An seinen Freund Louis de Sinner, der in Paris an der Universität Literaturgeschichte lehrt, schreibt er jetzt:
»Lieber Louis, es gibt inzwischen durchaus Gründe, Neapel lieber heute als morgen zu verlassen. Aber trotzdem muss ich den Plan aufgeben, mit Ranieri nach Paris zu kommen, um dort zu leben. Ehrlich gesagt, haben wir noch nicht einmal das Geld für die Reise. Das wird sich auch in absehbarer Zeit nicht ändern, denn ich kann hier nichts mehr veröffentlichen. Ich bin ins Visier der Zensur geraten, weil den Priestern meine Philosophie nicht gefällt. Manchmal ertrage ich die halb zivilisierte Welt in dieser Stadt nicht mehr und würde am liebsten von hier weggehen. Aber nur ein Blitz des Zeus könnte mich von der Seite Antonios reißen.«
Pietro Giordani an Jean-Pierre Vieussieux in Florenz. »Lieber Jean-Pierre, ich bin außer mir, wenn ich höre, dass Giacomo Leopardi inzwischen von seinen literarischen Gegnern auf eine äußerst perfide Art angegriffen wird. Der Erste, der mit diesen Niederträchtigkeiten angefangen hat, war ja Niccolò Tomaseo, als er schrieb, dass jemand mit einem kranken Körper, wie Giacomo ihn habe, so verbittert sei, dass dabei nur eine pessimistische und nihilistische Philosophie herauskommen könne. Und nun scheint es in Neapel, wie Giacomo mir schreibt, eine ganze Reihe von Intellektuellen zu geben, die sich dieser Meinung anschließen. Ich bin froh, dass Giacomo sich von diesen Leuten nicht entmutigen lässt und diesen hinterhältigen Feindseligkeiten kämpferisch entgegentritt. Er ist fest entschlossen, mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, klarzustellen, dass seine körperliche Verfassung in keiner Weise etwas mit seinen philosophischen Gedanken zu tun hat, zumal es auch eine Fehlinterpretation sei, seine Werke als menschenfeindlich und nihilistisch zu verstehen. Denn gerade das Gegenteil sei ja die Absicht seiner Philosophie. Ich denke, wir als seine Freunde und alle, die ihm wohlgesonnen sind, sollten ihn in diesem Kampf gegen diese widerwärtigen Anschuldigungen unterstützen. Mit Grüßen, Ihr Pietro.«
Es waren vor allem ausländische Intellektuelle, mit denen Giacomo in regelmäßigem Kontakt stand. Neben Louis de Sinner und Charles Le Breton in Paris korrespondierte er auch regelmäßig mit Karl Bunsen in Rom, der dort inzwischen preußischer Gesandter geworden war. Außerdem waren Giacomo und Antonio schon länger mit dem deutschen Kunsthistoriker Heinrich Wilhelm Schulz befreundet, der in Neapel lebte. Er hatte den beiden auch den Schriftsteller August Graf von Platen vorgestellt, als dieser sich für einige Zeit in der Stadt aufhielt.
Giacomo und ich haben uns sehr schnell mit August von Platen angefreundet. Wir teilten viele gemeinsame Interessen. Vor allem die beiden Grafen haben sich immer wieder intensiv über ihre Gedichte ausgetauscht. August von Platen, Heinrich Schulz, Giacomo und ich haben gemeinsam einen wunderbaren Sommer verbracht, mit Ausflügen nach Pompeji und Herculaneum. Fast jeden Vormittag war ich mit August und Heinrich an der Strandpromenade, um im Meer zu schwimmen und um dort anschließend in die Villa Londra zum Mittagessen zu gehen. Giacomo wurde ja meistens erst abends munter.
Irgendwann im Sommer traf man plötzlich überall in der Stadt auf Prozessionen, denen heiligen Figuren vorangetragen wurden. Auf den Plätzen versammelten sich Menschen, die auf den Knien rutschten und ihre Bitt- und Klagegesänge zum Himmel schrien. Und der Ruf, mit dem die Brüder der Barmherzigkeit mit ihren schwarzen Kapuzen die Lebenden aufforderten, die Toten aus den Häusern zu bringen, ging durch Mark und Bein.
Giacomo und ich hatten schon vor einigen Monaten mit Pasquale, dem Koch, und meiner kleinen Schwester die Stadt verlassen. Wir lebten vorübergehend im Landhaus meines Schwagers, Giuseppe Ferrigni, zwischen Torre del Greco und Torre del Annunziata an einem Hang des Vesuvs. Die Ärzte hatten Giacomo unbedingt eine Luftveränderung empfohlen. Unser Aufenthalt im Landhaus verlängerte sich dann allerdings, weil die Cholera in Neapel ausgebrochen war. Wir erfuhren, dass auch August von Platen gestorben war, was uns völlig überraschte, denn er hatte bereits vor Ausbruch der Epidemie in panischer Angst die Stadt verlassen und war nach Sizilien geflohen. Heinrich Schulz erfuhr vom Grafen Landolina, in dessen Haus in Syrakus August von Platen gestorben war, dass er aus Furcht, er könne sich angesteckt haben, eine Überdosis von einem Gegenmittel genommen habe, was dann zu seinem plötzlichen Tod geführt haben soll. Wir stellten uns inzwischen darauf ein, auch im Herbst und den gesamten Winter im Landhaus zu bleiben. Giacomo machte jetzt immer häufiger sehr ausgedehnte Spaziergänge an den Hängen des Vesuvs und brachte jedes Mal blühenden Ginster mit dem er dann das Haus schmückte. Einmal gab er mir die Blüten in die Hand und sagte: »Fühl nur, wie zart sie sind. Und riechst du, wie lieblich sie duften?«
Schaut man sich den Boden an, auf dem der Ginster wächst, ist es oft nur ein kleiner Spalt in der dicken Lavaschicht, aus dem der Strauch sich seinen Weg gebahnt hat. Das ist der Kreislauf der Natur. Sie bringt Leben hervor und sie zerstört es wieder. Und dann beginnt alles wieder von vorn.
E tu, lenta ginestra, che di selve odorate queste campagne dispogliate adorni. Anche tu presto, alla crudel possanza, soccomberai del sotterraneo fuoco, che ritornando al loco già noto, stenderà l'avaro lembo su tue molli foreste.
Du aber, zäher Ginster, der dieses wüste Land mit duftendem Gebüsch verschönt, auch du wirst bald der mitleidlosen Macht des Feuers, des unterirdisch Schwelenden erliegen, das zum bekannten Orte von neuem streben und die Zweige begierig greifen wird. Und ohne Sträuben wirst du dein schuldlos Haupt dem Todesstreiche beugen.
E piegherai sotto il fascio mortal non renitente il tuo capo innocente.
Alle beseelten und unbeseelten Kreaturen sind diesem Zyklus unaufhörlich ausgesetzt. Der Ginster kann uns also daran erinnern, dass auch wir Menschen nur ein Teil in diesem Kreislauf sind.
Da Giacomo Leopardi prinzipiell davon ausgeht, dass alle Wahrheiten und Dinge untereinander viel enger, tiefer und wesentlicher miteinander verbunden sind, als ein Mensch es jemals zu erfassen vermag, verweist er auch hier wieder auf die besondere Rolle, die der Fantasie zukommt. Denn die Vorstellungskraft kann Fantasiebilder hervorbringen, die erahnen lassen, dass hinter dem für uns sichtbaren grausamen Kreislauf des Werdens und Vergehens eine Vollkommenheit steckt, in der alle Gegensätze sich gegenseitig aufheben. wo Werden und Vergehen, Gutes und Schlechtes, auch Transzendenz und Immanenz ineinanderfallen und wo auch Leben und Tod nur relative Begriffe sind. So wie Leopardi es im Chor der Toten in seiner Erzählung von den sprechenden Mumien angedeutet hat.
Ein wundersames Geheimnis scheint uns das Leben heute, so rätselhaft wie denen, die noch leben, der unbekannte Tod. Wie vor dem Tod wir flohen, da wir lebten, so flieht vor der Lebensflamme jetzt unsere leblose Natur.
Mit dem Gesang der Mumien unterstreicht Leopardi, dass es letztlich immer auf die Perspektive ankommt, von der aus man eine Sache betrachtet. Das gilt auch für das Leben und den Tod. Und indem er davon ausgeht, dass Fantasiebilder einen Blick sozusagen hinter die Kulissen von Sein und Nichtsein werfen können, hat dies für ihn durchaus auch eine praktische Seite, die er den griechischen Philosophen Plotin im Gespräch mit seinem Schüler Porphyrios aussprechen lässt.
Lass uns leben, mein Porphyrios, indem wir uns gegenseitig beistehen. Wir wollen uns ermutigen, unterstützen und helfen, damit wir dieses oft so schwierige Leben so gut wie möglich überstehen. Und wenn der Tod kommt, werden wir nicht klagen und ihn nicht fürchten.
Da alle Menschen letztlich das gleiche Schicksal teilen, appelliert Leopardi an Freundschaft und Solidarität. Dabei kommt den Poeten eine besondere Rolle zu, denn sie sollen das Glück des Einzelnen, des Individuums im Blick haben und nicht die Hoffnung der Menge auf eine herrliche Zukunft des Fortschritts besingen. Damit stellt Giacomo Leopardi sich eindeutig gegen den Trend seiner Zeit. Er ist fest davon überzeugt, dass die moderne Massengesellschaft alles Individuelle unterdrücken wird.
Betrachte dich im Spiegel, dünkelhaftes Jahrhundert. Immerfort träumst du von Freiheit und willst zugleich das Denken wieder versklaven, mit dessen Hilfe allein wir uns einst als Individuen aus der Barbarei erhoben haben.
Bis zum Frühjahr 1837 hatte die Cholera in Neapel schon mehr als 10.000 Menschen das Leben gekostet. Inzwischen war angeordnet worden, dass ab sofort alle Toten ohne Ausnahme, woran sie gestorben waren, auf dem Friedhof für Choleraopfer in einem Massengrab beigesetzt und mit Kalk bestreut werden mussten.
Als wieder eine neue Welle der Epidemie ausbrach, konnte ich Giacomo davon überzeugen, dass es besser wäre, wieder ins Landhaus auf den Vulkan zu fahren. Giacomos Gesundheitszustand hatte sich von Woche zu Woche dramatisch verschlechtert. Das Atmen fiel ihm zunehmend schwer und ein Bein war dick angeschwollen.
Antonio Ranieri hatte den Kutscher für die Fahrt zum Landhaus für den 14. Juni bestellt. Pünktlich um 15 Uhr stand die Kutsche vor dem Haus. Doch die Abfahrt verzögerte sich. Giacomo Leopardi hielt sich länger als erwartet beim Mittagessen auf. Nach dem Hauptgericht verspeiste er noch genüsslich zwei große Portionen Granita, also gefrorene Limonade mit sehr viel Zucker.
Als Giacomo dann die Mahlzeit beendet hatte, fühlte er sich unwohl und musste sich erst einmal hinlegen. Kurz darauf ging es ihm so schlecht, dass er mich bat, einen Arzt zu holen. Er schwitzte plötzlich so stark, dass Paulina ihm unentwegt den Schweiß von der Stirn wischen musste. Ich ließ Dr. Niccolò Manella kommen. Nachdem er Giacomo untersucht hatte, nahm er mich zur Seite und bat mich, schnell einen Priester zu rufen, da es mit meinem Freund wohl zu Ende gehe. Giacomo atmete jetzt sehr schwer. Es schien, als würde er ersticken. Er schaute mich an, konnte aber nur noch mit Mühe die Augen offen halten. Dann hauchte er mit matter Stimme: »Ich kann dich nicht mehr sehen, Totono.« In diesem Moment betrat Pater Felice vom benachbarten Augustinerkloster den Raum. Ich rief völlig außer mir immer wieder Giacomos Namen. Er schien mich immer noch anzusehen. Ich schwankte wie benommen zwischen Sein und Nichtsein. Plötzlich entstand eine feierliche Stille. Der Klosterbruder kniete vor dem Sterbenden nieder und begann zu beten. Dann beteten wir alle.
Lo fior, lo fior che mi donasti ancora là. Uscirà, desto corpo uscirà, desto corpo in fede mia. Lo fior che mi donasti ancora là.
Offizieller Eintrag ins Kirchenbuch der Pfarrei Santissima Annunziata im Stadtteil Stella vom 15.06.1837. Graf Giacomo Leopardi, Sohn des Don Monaldo Leopardi und der Donna Adelaide Antici, wohnhaft Vico del Perro II, ist am 14. Juni im Alter von 38 Jahren gestorben. Er wurde mit den heiligen Sakramenten versehen und auf dem vorgeschriebenen Friedhof für die Choleraopfer beigesetzt.
Protokoll des zuständigen Standesamts im Stadtteil Stella in Neapel, Registernummer 568, im Jahr 1837, am 15. des Monats Juni, Uhrzeit 5:30, erschienen vor mir Antonio Candida, Standesbeamter der Stadt Neapel, Giuseppe Ranieri, 24 Jahre alt, und Lucio Ranieri, 22 Jahre alt. Beide erklärten, dass am 14. des oben genannten Monats Graf Giacomo Leopardi aus Recanati im Alter von 38 Jahren gestorben sei. Gemäß der gesetzlichen Vorschriften haben wir den Toten in seiner Wohnung Vico del Perro II aufgesucht und ich habe seinen Tod bestätigt.
Nach diesem Dokument des Standesamtes war der tote Giacomo Leopardi am Nachmittag des 15. Juni 1837, also einen Tag nach seinem Ableben, noch in der Wohnung aufgebahrt. Am 17. Juni 1837, also drei Tage nachdem Giacomo gestorben war, schrieb Antonio Ranieri einen Brief an Monaldo Leopardi, um ihn über den Tod seines Sohnes zu informieren.
Sehr verehrter Herr Graf, möge Gott Ihnen mehr Kraft schenken, als ich sie habe, um die Nachricht von diesem schrecklichen Unglück zu ertragen. Ich befinde mich in einem sehr desolaten Zustand und werde mich daher heute kurz fassen. Sie sollen wissen, dass Gott diesem Engel einen sanften und ruhigen Tod geschickt hat, um ihn zu sich in den ewigen Frieden zu holen. Obwohl in dieser Zeit in Neapel alle Toten in ein Massengrab geworfen werden, ist es mir gegen die Anordnung des Gesetzes und mit Überwindung von 1000 Gefahren und Hindernissen dennoch gelungen, den geliebten Freund mit einem Geleit von 3 Kutschen noch in derselben Nacht des Todestages in die kleine Kirche San Vitale nach Fuorigrotta zu bringen. Dort soll, so bald wie möglich, ein Grabmal für ihn errichtet werden. In Kürze werde ich Ihnen alles ausführlicher berichten. Ihr zutiefst unglücklicher Antonio Ranieri.
Hier ist also die Rede von einer heimlichen Beisetzung in einer Kirche am Stadtrand von Neapel, noch in der Nacht, unmittelbar nach dem Eintritt des Todes. In einem Brief an die Fanita Gioni Tozzetti in Florenz erklärt Antonio auch die Ursache des plötzlichen Todes von Giacomo Leopardi.
Liebe Fanny, noch nie wurde von einem Menschen ein so tiefer Schmerz empfunden, wie ich ihn erleide. Denn noch nie gab es zwischen zwei Menschen eine ähnlich intensive Freundschaft, wie ich sie mit meinem Angebeteten Giacomo hatte. Er war ein Genie, wie es in jedem Jahrhundert höchstens nur einmal in der Welt vorkommt. Sein Tod hinterlässt in mir eine unbeschreibliche Leere. Eine Wassersucht, die ihm schon seit längerer Zeit zu schaffen machte, hat sein Herz angegriffen, und er ist am 14. Juni in meinen Armen gestorben.
Die Todesursache Hydropsie ist auch im Totenschein angegeben. Doch ist der überraschenderweise nicht von dem Arzt Niccolò Manella ausgestellt worden, den Antonio Ranieri ans Sterbebett Giacomos gerufen hatte, sondern unterzeichnet hat ihn ein Arzt mit Namen Stefano Mollica. Die Berichte über das, was sich im Sterbezimmer Giacomo Leopardis und in der folgenden Nacht abgespielt hat, sind voller rätselhafter Ungereimtheiten. Giuseppe und Lucio Ranieri, die Brüder Antonios, hatten angegeben, dass sie beide Giacomo im Sarg mit einer Kutsche in die Kirche San Vitale gebracht hätten. Während Antonio im Brief an Monaldo, Giacomos Vater, drei Kutschen erwähnt hatte. Die vielen Widersprüche, Ungereimtheiten und rätselhaften Ereignisse aus der Nacht vom 14. auf den 15. Juni 1837 führten dazu, dass man in Neapel schon bald vom Kriminalfall Leopardi oder auch vom zweiten Tod des Giacomo Leopardi sprach.
La Torturella, la Torturella, piange si lamenta, piange si lamenta, piange si lamenta.
Genau 43 Jahre später, 1880, veröffentlicht dann Antonio Ranieri die Erinnerungen an seine Freundschaft mit Giacomo Leopardi. Der damals 72-jährige Ranieri war inzwischen eine angesehene Persönlichkeit. Er hatte als Abgeordneter dem italienischen Parlament angehört und war Professor für Geschichte an der Universität in Neapel gewesen. Die ganzen Jahre über war Ranieri ein geradezu eifersüchtiger Wächter über die Werke seines Freundes Giacomo Leopardi gewesen, die von ihm herausgegeben wurden. Bereits 1844 hatte er sogar auf eigene Kosten in der Kirche San Vitale ein Grabmal zur Erinnerung an seinen Freund errichten lassen. Da aber die seltsamen Ereignisse rund um die Beisetzung Leopardis immer noch Rätsel aufgaben, erhoffte sich nun manch einer von den Erinnerungen Ranieris an das 7 Jahre lange Zusammenleben mit Leopardi auch einige Klarstellungen über die Ereignisse an Giacomos Todestag. Doch Ranieri konzentrierte sich in diesem kleinen Buch ausführlich auf die Krankheitsgeschichte Leopardis und die Opfer, die er und vor allem seine kleine Schwester Paulina für Giacomo gebracht hatten. Was Ranieri Erinnerungen an einen Freundschaftsbund nannte, war nichts anderes als eine Art Heiligsprechung seiner Schwester Paulina. Dazu äußerte sich später auch Antonios Bruder Giuseppe Ranieri.
Um zu verstehen, dass Antonio zu dieser Zeit schon recht verwirrt im Kopf war, muss man nur diese Erinnerungen an Giacomo lesen. Dort wird ein völlig entstelltes Bild seines Freundes vermittelt. Es ging Antonio damals nur noch um Paulina. Nach ihrem Tod war er besessen von dem Gedanken, unsere jüngste Schwester zu einer Heiligen zu erheben. Er gab sogar eine enorme Summe dafür aus, damit ein Krankenhaus nach ihr benannt wurde.
Als Antonio Ranieri dann 1888 starb, hat er bereits im Zustand völliger Verwirrung den enormen Zettelkasten von Leopardis Gedankentagebuch an seine beiden Dienstmägde vererbt, die weder richtig lesen noch schreiben konnten. Erst mit einem Prozess konnte der Staat diese damals noch unveröffentlichte Sammlung retten und der Nationalbibliothek in Neapel übergeben. Das Geheimnis, was in der Nacht vom 14. auf den 15. Juni 1837 wirklich geschehen war, hat Antonio Ranieri mit ins Grab genommen. Nach der Einheit Italiens ab 1871 wurde Giacomo Leopardi zu einem anerkannten Schriftsteller. Die Zeit der Zensur seiner Schriften, wie sie unter der Herrschaft der Österreicher, der Spanier und des päpstlichen Kirchenstaates stattgefunden hatte, war vorbei. 1897 wurde das von Ranieri errichtete Grabmal in San Vitale sogar zum nationalen Denkmal erklärt. Am 21. Juli 1900 hat dann eine hochkarätige Kommission von Wissenschaftlern den Sarg geöffnet, um die sterblichen Überreste zu untersuchen. Das Gutachten sorgte für eine Überraschung.
Der Sarg ist in einem sehr schlechten Zustand und halb zerfallen. Im Inneren befinden sich nur noch wenige Fragmente des Skeletts. Ein linker Oberschenkel von 45 cm Länge, ein Sprungbeinknochen, eine Fußwurzel, daneben einige Stoffreste und ein Schuhabsatz.
Es herrschte Ratlosigkeit, denn man fand keine Wirbelsäule und keinen Kopf. Außerdem konnte ein Oberschenkel, der 45 cm lang war, unmöglich Leopardi gehört haben, der nur eine Körpergröße von etwas mehr als 1,40 Meter gehabt hatte. Im Kriminalfall Leopardi waren jetzt neue Fragen hinzugekommen. Warum fehlte ausgerechnet der Kopf? Und vor allem die gesamte Wirbelsäule, an der man Leopardis verwachsenen Körper hätte leicht identifizieren können. Wenn er nicht in diesem Grabmal lag, wer war dann in dem Sarg? War Leopardis Leichnam also doch im Massengrab? War die Beisetzung in San Vitale nur ein groß angelegtes Täuschungsmanöver von Antonio Ranieri?
22. Februar 1939. Der Sarg mit den sterblichen Überresten unseres großen Dichters Giacomo Leopardi wurde vor der Kirche San Vitale auf einem Katafalk aufgebahrt und in den Park nach Pia di Grotta überführt. Dem Sarg folgten prominente Ehrengäste aus ganz Italien, darunter Angehörige der Familie Leopardi, Kronprinz Umberto von Savoia, Minister, Abgeordnete und Wissenschaftler.
Alles ist närrisch auf dieser Welt, außer einem närrischen Leben. Alles ist lächerlich, außer dem Lachen über alles und jedes. Alles ist eitel, außer dem schönen Trug und den genussreichen Nichtigkeiten.
Sie hörten »Alles ist eitel, außer dem schönen Trug«, eine lange Nacht über den skeptischen Romantiker Giacomo Leopardi, eine Sendung von Rüdiger Achenbach. Es sprachen Jean-Paul Beck, Hans Bayer, Sigrid Burgholder, Rainer Delventhal, Klaus-Dieter Pittrich und Louis Friedemann Thiele. Ton und Technik Ernst Hartmann, Caroline Thon und Kiwi Eddy. Regie der Autor. Redaktion Monika Künzel.